Fußballsports. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbiger-Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Das Sportliche haben wir hinter uns gelassen, Freunde. Wir sprechen jetzt über Gerüchte, beziehungsweise eigentlich mittlerweile nicht mehr so über Gerüchte, sondern über Tatsachen. Die Silly Season hat begonnen. So richtig silly war es noch gar nicht, fand ich irgendwie. Es sind schon einige Dinge passiert. Wir wissen auch so ein bisschen mehr, was noch passieren könnte. Und einige Dinge musste ich alleine besprechen letzte Woche. Also es ist so die letzte Woche, es waren schon einige Sachen und deshalb sitzt er mir jetzt wieder gegenüber gut ausgeruht und der im Chaos neuer Verträge, alter Teams, diverser Trades, mittlerweile sicher nicht mal, niemals unaufgeräumte.
Ole Frags.
Mein Name ist Max Marbeiter und Ole, wir haben gutes Timing, ne? Heute.
Absolut.
So aufnahmetechnisch, weil glaube ich, 5 Minuten, bevor wir hier gestartet haben, und es bringt natürlich alles durcheinander. Nein, Quatsch, wir hätten natürlich so oder so drüber gesprochen, weil es gab ja schon Anhaltspunkte, dass genau das passieren wird. Was jetzt wohl passiert ist, Paul George, 4 Jahre, 212 Millionen bei den Sixers, schreibt Shams.
Und Watch.
Ja, natürlich, die schreiben es ja immer gleichzeitig, ne? Meinst du eigentlich die beiden, eigentlich sitzen sie irgendwie, weiß ich nicht, virtuell so wie wir nebeneinander und sagen, okay, drück mal drauf. Oder ich weiß, man sagt immer Rivalität und so, aber es ist schon immer sehr auffällig,
wie Zeit. Sie haben ja auf jeden Fall die Tricks voneinander gelernt. Also Shams war ja mal Protégé von Roche. Wahrscheinlich haben sie da ein paar gemeinsame Abläufe. Und ich bin auch der Meinung, dass wir irgendwann auf jeden Fall mal eine Doku über die kriegen müssen, wo man das alles mal, also so a day in the life oder so, einfach auch die Leute dann so ein bisschen verfolgt, auch guckt, wie sind sie so geworden? Ja. Und wie ist das so für die? Also es gibt ja, schön, dass wir jetzt übrigens sofort komplett off-topic gehen, aber
wir haben es sonst nicht zu besprechen heute, ist gut, oder? Dass wir ein bisschen die Zeit füllen können.
Es gab letztes Jahr irgendwie mal so ein Charms-Profile, ich weiß gar nicht, in GQ oder irgendwie so einem eigentlich basketballfremden Ding, wo halt irgendwie so sein Leben beschrieben wurde und das also, ja eigentlich 21 Stunden am Tag online, mehr oder weniger, und wo sie halt irgendwie so auch dann Daten über seine Screentime am Handy hatten und so, wo ich mir sage, das klingt so dermaßen ungesund. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Aber gut, ich meine, wichtig ist, manchmal ist er 30 Sekunden schneller und manchmal ist Woj 30 Sekunden schneller und ich bin mir sicher, dass die beiden eine Strichliste führen.
Zu 100%. So ein Whiteboard zu Hause.
Ja, ich habe vor Jahren sogar mal gesehen, also das war so eine Präsentation, die Walsh mit seinen Agenten irgendwie ausgearbeitet hat, um sie Teams zu schicken, um dafür zu argumentieren, dass sie doch lieber ihm sagen sollen, was passiert, statt irgendwem anders, weil er der Größte und Mächtigste ist und überhaupt. Und, naja, egal.
Walsh kommt immer rüber wie so ein fragwürdiger Typ irgendwie, finde ich.
Ich glaube, wahrscheinlich ist das auch nötig. Aber ja, ich weiß, was du meinst.
Ja, aber dann, ich frage mich dann immer, wieso gerade fragwürdige Typen dann die Beziehungen aufbauen, die es braucht, um dann so nah an der Nachricht zu sein.
Weil sie wissen, wo die Leichen im Keller liegen.
Du meinst, es ist gar nicht so, wir verstehen uns so gut und jetzt sag mir doch mal, sondern es ist eher so.
Ich weiß, was
du letzten Sommer getan hast, deshalb sag mir mal.
Ja, so ungefähr.
Okay, ja. Ergibt vielleicht Sinn. Ah, schönes Business ist das. Schönes Business.
Ja, gut, jetzt. Lass uns mal über.
Ja.
Wer war das nochmal? Paul George, ja.
Paul George, genau. Es war ja schon durchgeklungen, dass die Sixers mehr oder weniger Frontrunner seien. Es gab ja auch Gerüchte um die Warriors. Da hat man wohl auch über einen möglichen Trade rund um Chris Paul und so gesprochen. Konnte sich irgendwie nicht einigen.
Ja, das Thema war durch, nachdem George halt Opt-in gemacht
hat. Genau, aber ich glaube, vorher hatte man, glaube ich, halt gesprochen.
Quasi. Ja, die Warriors dachten wohl auch, dass sie ihn kriegen.
Genau. Und dann ging das nicht. Über die Warriors werden wir gleich noch sprechen. Die Magic waren auch irgendwann raus, nachdem sie, wie wir auch gleich noch intensiver besprechen werden, KCP geholt haben aus Denver. Nicht mehr genügend Cap-Space gehabt. Und dann, ja, klang auch durch, dass Paul George wahrscheinlich nicht bei den Clippers bleiben wird. Und die Sixers waren dann schon irgendwie klarer Favorit. Und jetzt 4 Jahre, 212 Millionen. Wir haben ja schon so im Laufe der Saison immer mal wieder, gerade so in der zweiten Saisonhälfte, drüber gesprochen, dass er da schon ganz gut reinpassen würde. Jetzt ist er da. Er ist nicht mehr der Jüngste. Er ist auch nicht der Stabilste, was so das Durchhaltevermögen angeht. Ist das trotzdem für dich ein Deal, wo du sagst, okay, das ist jetzt, die Sixers haben die Möglichkeiten. Sie haben ja, wie gesagt, diese weiße Leinwand mit kaum Verträgen, die sie mit in die Offseason genommen haben. Aber ist das der Deal, bei dem du sagst, okay, Maxi, George, Embiid, Eric Gordon noch dazu, der ja auch unterschrieben hat, und es sind ja noch weitere Leute im Gespräch, aber wo du sagst, okay, da wächst echte Konkurrenz für deine Kelten heran.
Potenziell. Also man muss ein bisschen gucken, wie sie das jetzt aufgefüllt bekommen natürlich. Also Kelly Oubre haben sie auch noch gehalten. Das ist schon mal eine ziemlich gute Sache. Da finde ich auch 2 Jahre, 16 Millionen, ziemlich fairen Deal für das, was Oubre jetzt letzte Saison gezeigt hat. Also, ja, absolut. Das ist auf jeden Fall ziemlich positiv. Drummond haben sie ja geholt, um noch einen weiteren Backup für Embiid zu haben. Das ist erstmal alles ganz gut. Es ist noch nicht fertig. Aber ich finde so, es gab ja auch jetzt nach den Playoffs irgendwie auch ein paar Mal so Diskussionen, ist die Zeit der Big Threes vorbei oder so. Ich denke mir da immer, wenn die Spieler gut zueinander passen und sich ergänzen und jeder bringt irgendwie was Eigenes ein und man nimmt sich aber auch nicht zwingend was weg, dann da kann natürlich eine Big Three auch nach wie vor funktionieren. Und ich glaube, das hier ist ein Team, wo das der Fall sein könnte. Also ja, rein sportlich. Natürlich, das muss man ja immer dazu sagen, sowohl bei Embiid als auch bei Paul George, der letzte Saison 74 Spiele gemacht hat, aber davor 4 Jahre lang nie die 60 geknackt hat, also der schon wirklich halt regelmäßig was hat. Bei dem musst du natürlich irgendwie so ein bisschen gespannt sein, wie viele von den Spielen über diese 4 Jahre seines Vertrags absolviert er dann auch wirklich. Bei Embiid ist das sowieso ein Thema. Aber wenn wir jetzt nur darauf gucken, wer steht gemeinsam auf dem Court, dann hast du Speed und Creation und einen der besten Shooter der Liga in Maxi. Du hast einen tollen On- und Off-Ball-Spieler in George, der also mal übernehmen kann, der aber auch sehr gut einfach ein Spacer sein kann, der in Bewegung sein kann. Und du hast natürlich Embiid, den ja vielleicht versiertesten, dominantesten Scorer der Liga. Maxi kann man da ein bisschen ausklammern, aber Embiid kann sehr gut verteidigen. George ist trotz seines Alters immer noch ein sehr guter, sehr wertvoller Flügelverteidiger. Also das ist halt wirklich so eine Art von Big Three, wo es einfach unterschiedliche Teile sind. Das ist jetzt überhaupt nicht so eine Situation wie bei den Suns oder so. Ja, genau. Es ist halt, also hier, diese drei ergeben für mich rein sportlich Sinn, wenn sie gemeinsam fit sind. Und das, deswegen ist das, glaube ich, wahrscheinlich auch so das bestmögliche Szenario, was die Sixers in dieser Offseason erreichen konnten, weil also so viele Leute wären ja nicht verfügbar geworden. Und sie haben, glaube ich, also es kann gut sein, dass das der beste Spieler ist, der im Lauf dieser Offseason das Team wechselt. Und den haben sie bekommen und der passt da meiner Meinung nach rein. Also erstmal sehr gut. Und ich meine, also das Witzige bei den Sixers ist ja, die waren ja letzte Saison auch schon, phasenweise sahen sie aus wie die größte Bedrohung für Boston. Und da hatten sie noch nicht diese Art von dritten Star. Natürlich ist da dann auch einiges schiefgelaufen. Und auch, also wie gut der Saisonstart war, wie gut das Net-Rating war, einfacher Schedule, der ganze Kram, haben wir oft genug drüber geredet, aber die waren ja in ihrer Bestform einfach wirklich verdammt gut. Und jetzt haben sie das Potenzial, nächste Saison noch besser zu sein. Und das, würde ich erstmal sagen, macht sie zu einem klaren Gewinner für den Moment.
Ja, also, was du sagst, ist halt einfach dieses Ding. Einerseits, du bekommst den in einem Vakuum besten Spieler und du bekommst halt noch diesen Spieler, der dann noch perfekt zu dir passt, weil du halt deiner Offense eine zusätzliche Dimension gibst. Also, ich meine, wir wissen ja auch, George fühlt sich am wohlsten, wenn er nicht unbedingt übernehmen muss. Und jetzt ist er nicht mal 1B-Variante, sondern theoretisch sogar 1C in der Offense. Also du kannst ja, er kann ja von Maxi maximal profitieren, wenn Maxi irgendwie die Defense zum Kollabieren bringt durch seinen Drive und den Kickout spielt oder so, beziehungsweise wenn George spaced. Er kann von Embiid profitieren. Er kann, wenn Embiid sitzt, kann er ein bisschen übernehmen. Also, oder je nachdem, man kann auch gucken, bei wem es gerade am besten läuft. Wir haben ja auch in den Playoffs gegen die Mavs gesehen, als Paul George die erste Halbzeit komplett dominiert hat, in der zweiten Halbzeit aber kaum noch zu sehen war. Ich weiß nicht, Spiel 4, Spiel 5, ich weiß nicht mehr genau, welches es war. Insgesamt, mein Punkt ist aber, dass er halt in Phasen halt ja komplett wie der beste Offensivspieler eines Teams aussehen kann, aber es halt jetzt nicht über ein ganzes Spiel zeigen muss. Und für Philly ist es ein absoluter Gewinner auch aus den Gründen, die du gesagt hast. Und wie gesagt, jetzt mal gucken, wer da noch außen rum kommt, dass das Oubre bleibt. Das ist sehr, sehr gut. Ich meine, Eric Gordon, das hat jetzt in Phoenix nicht so richtig gut funktioniert. War jetzt auch nicht das Einzige, was in Phoenix nicht so richtig gut funktioniert hat. Ich glaube, hat fürs Minimum unterschrieben. Da, glaube ich, kann er ihn schon noch Minuten geben. Da muss man jetzt halt, man muss halt immer so gucken mit größeren Namen, die schon ein bisschen älter sind, bei denen jetzt auch seit Jahren so ein bisschen der Gedanke mitschwingt, ja, vielleicht kommt es ja nochmal, wie groß dann der Einfluss sein wird. Aber ja, auffüllen wird jetzt halt die Frage sein, wen sie alles halten können, dass sie mit Drummond jetzt einen soliden Backup haben, der auch schon vor ein paar Jahren nochmal Backup für Embiid gegeben hat. Ergibt, glaube ich, auch Sinn. Also
könnte auch heißen, dass sie mit Paul Reed noch was machen, ne?
Ja,
was ja einer genau. der wenigen Verträge war, die sie da noch in den
Büchern
stehen haben.
Genau. Und nee, also von daher, es ergibt aus Philly-Sicht Sinn. Klar, ich bin schon so ein bisschen das Ding, okay, Paul George ist 34 mittlerweile. Vierjahresvertrag ist er 38. Das bei einem Spieler, der halt wirklich über seine Karriere immer verletzungsanfällig war. Ja.
Es ist ein großes Risiko dabei.
Ja. Und es ist halt auch eine Summe, ne? Also es ist jetzt so ja. 212 Millionen. Er ist explosiv, aber er hat auch schon finde ich, Komponenten in seinem Spiel, die jetzt nicht zu 100% auf eine Explosivität irgendwie nur auf Explosivität fußen. Also von daher, ich bin sehr gespannt. Und dadurch, dass sie eben Maxi haben, der halt, das ist halt das Ding, ne? Du hast diesen Inside-Out-Scorer diesen Inside-Scorer mit Embiid, du hast den Driver, du hast einen Shooter und das sind deine Big Three. Das ist, da kannst du, glaube ich, als Coach ziemlich gut was basteln. Und deswegen, ja, würde ich sagen, Daryl Morey hat mal wieder geschafft, irgendwie einen Start zu bekommen, macht er ja besonders gern. Und in dem Fall passt es jetzt sehr gut. Und klar, man muss schauen, wie es in 2 Jahren aussieht. Aber ich glaube, Philly ist halt auch an dem Punkt, an dem sie eben heute leben wollen.
Ja, das Ding ist halt,
anders bekommst du so einen ja nicht.
Auch 30, ne?
Ja, also, genau.
Die werden auch mit dem ja nicht mehr ewig Zeit haben. Und das ist, glaube ich, jetzt so ein Deal, der erhöht ihre Chancen in der kommenden Saison und in der Saison danach. Und dann irgendwann kann es vielleicht auch ein bisschen schlecht aussehen. Aber das ist halt auch ein Move fürs Hier und Jetzt. Und insofern ist es, glaube ich, einer, der sich auf jeden Fall rentieren kann für sie.
Und ich meine, du bekommst Georgia auch nicht, indem du ihm 2 Jahre anbietest.
Genau.
Also dann ist es halt, also das
dann war so. Hätte er auch bei den Clippers bleiben können.
Genau. Also deshalb kommt das so ein bisschen mit. Aber wie du sagst, bei Embiid, mit jeder zusätzlichen Verletzung weißt du ja nicht, also ne, Gott bewahre, aber weißt du ja nicht, wie lang dieses Niveau ganz oben halt haltbar ist. Also das ist halt immer so eine Frage, und wie lange dieses Fenster noch offen ist. Und ich glaube, manche Fenster solltest du nutzen, solange du sie hast, und kannst dir da nicht 100%ige Gedanken machen. Sie haben auch ein bisschen, finde ich, den Luxus zu sagen, mit Maxi haben sie trotzdem einen jungen Spieler, der auch vielleicht für die Zeit danach, um den herum du für die Zeit danach ein Team aufbauen kannst. Also das ist dann halt ist das Nächste, aber.
Ja, oder der, also der ja dann auch, wenn sollte sich das alles schlecht entwickeln, kannst du ja Maxi auch für sehr viel Gegenwert traden, um so dann es, halt durch Picks irgendwie neu aufzubauen. Ne? Also das ist schon ganz gut, dass man halt so ein noch sehr junges Eigengewächs hat. Der muss jetzt auch erstmal noch seinen Vertrag bekommen, aber ich denke, das ist eine Formalität, dass er den.
Ja, genau, wir sprechen immer so drüber, aber ja, weil wir irgendwie davon ausgehen, dass es eh durchgeht irgendwie.
Ja, aber also hier kann man sich, glaube ich, auch sicher sein.
Ja.
Und dann, ja, das ist halt so ein bisschen die Get-out-of-jail-free-Card sozusagen, sollte man sie brauchen, und idealerweise braucht man sie gar nicht.
So ist es. Jetzt könnten wir natürlich weitergehen mit den Deals der vergangenen Nacht beziehungsweise der vergangenen Tage, aber ich glaube...
Lass uns vielleicht noch kurz über die Clippers sprechen, oder?
Ja, richtig, stimmt.
Bevor wir jetzt hier mit anderen weitermachen, weil soll ich einfach noch mal ganz kurz vorlesen, was die Clippers damals abgegeben haben, um Paul George zu bekommen? Weil ich habe
ihn mir dann
markiert, weil ich dachte, das einfach nur der Vollständigkeit halber. Als sie Paul George bekommen haben, haben sie dafür Shai Gilgeous-Alexander abgegeben, Danilo Gallinari, gut, das ist natürlich der Headliner. Dann 4 Erstrunden-Picks, erstmal 3 von den Clippers, einen von Miami, dann noch einen weiteren von Miami, der Lottery Protected war, und Pick-Swaps, 2 weitere. Also, ja, viel, sagen wir so. Ja. Natürlich haben sie auch damals Kawhi bekommen und so, deswegen, das muss man ja immer mit reinrechnen. Genau. Das hätten die meisten so gemacht, deswegen, also es geht mir jetzt nicht darum, die Clippers zu trashen, aber man kann sagen, diese Ära, wie sie sich die vorgestellt haben, die muss man jetzt dann schon sagen, ist schon ein Misserfolg.
Ja, sie haben ja dieses Abschiedsstatement abgegeben für Paul George schon.
Bevor. Das finde ich voll krass übrigens, dass sie das Stunden herausgehauen haben, bevor die Einigung rauskam. Also das habe ich jetzt auch noch nicht so wahnsinnig oft mitbekommen. Ich meine, jetzt bei Clay weiß man es auch vorher, dass er weg ist, aber das ist hier irgendwie nochmal eine andere Dimension.
Ja, das ist schon so, okay, wir haben uns geeinigt, aber es klang auch so, als hätte man sich geeinigt. Also als wäre man so, hätte man sich die Hand gegeben hinterher und wäre okay. Und da war ja auch das Ding, es hat nicht für das ganz Große gereicht, sie waren in Contention, das hat irgendwie aus diversen Gründen nicht funktioniert. Und ich glaube, ich meine, klar, retrospektiv ist es natürlich maximal bitter, weil du keine Flexibilität mehr hast und weil du natürlich günstiger gefahren wärst, wenn du einfach Shai behalten hättest, der auch sich relativ gut entwickelt hat, wie wir mittlerweile wissen.
Ja.
Wie du schon gesagt hast, du hättest Kawhi nicht bekommen, weil du damals Kawhi nicht sagen konntest, du, der wird mal ziemlich gut, sondern Kawhi wollte halt mit Paul George spielen und deswegen musstest du es machen. Ich glaube, das ist halt entscheidend. Also heute würden wir es natürlich aus, mit dem Wissen von heute würden wir das natürlich alles nicht mehr machen. Mit dem Wissen von damals mussten sie es irgendwie machen. Und deshalb ist es natürlich, müssen ist immer sehr übertrieben. Sagen wir es mal so, mit dem Wissen von damals ist es sehr, sehr verständlich aus meiner Sicht, dass sie es gemacht haben. Und deshalb ist es so, ist Schadenfreude oder so ein bisschen den Nelson-Finger, haha, zu zeigen, bietet sich ein bisschen an, aber eigentlich auch irgendwie nicht, weil es war kein, in dem Sinne kein dummer Move.
Ja, Kawhi ist schuld. Kawhi hat gesagt, wenn ihr das nicht macht, dann komme ich nicht.
Ja.
Und sie wollten halt Kawhi gerne haben und das ist verständlich.
Das konnte man,
hatte da gerade einen ganz guten Playoff-Run hinter sich.
Ja, ja, den hätten alle gern genommen.
Ja.
Nur die Suns nicht, weil die waren auch damals schon in einer Situation, um die sie 29 andere Teams beneidet haben. Deshalb.
Das stimmt. Ja. Sie also sind ja eigentlich schon immer in diesem Status.
Ja, ja. Nein, aber die Clipper, ich meine, muss man natürlich sagen, James Harden hat ja verlängert.
Ne? James Harden hat verlängert. 2 Jahre 70 Millionen, glaube ich. Ja, müsste so sein,
habe ich mir zumindest aufgeschrieben. Irgendwo habe ich ihn mir notiert. Hin und her springt. Aber zwei
ich Jahre. Ich habe 2 Jahre 70.
Ja, 2 Jahre 70. Habe ich mir auch notiert, siehst du? Da ist es.
Stark.
Und sie haben auch noch den Mavs, einen ihrer Playoff-Helden, abgeluchst. Derrick Jones Jr., 3 Jahre 30.
Und Kevin Porter Jr. haben sie aus Europa zurückgeholt.
Ja.
Weil sich jetzt vielleicht bald rausstellt, dass er doch kein verurteilter Verbrecher ist in den USA. Dann kann man das ja machen.
Dann kann man das machen.
Yay. Aber
wenn man das möchte.
Ja.
Ja. Sie wollen ja so ein bisschen mehr Flexibilität. Ein Ding ist natürlich auch noch Russell Westbrook, der zwar die Option gezogen hat, bei dem es aber heißt, man beide Seiten bemühen sich darum, einen Trade-Partner zu finden, eine neue Heimat für ihn zu finden. Denver ist da wohl sehr interessiert und auch Russell sehr interessiert, nach Denver zu gehen. Also da, über Denver reden wir gleich noch, weil sonst kommen wir vom 100. ins 1000. gerade. Aber glaubst du, die Clippers haben jetzt genügend Wiggle Room, um das Team ein bisschen, was heißt denn vielseitiger auszustellen? Ich meine, sie waren ja schon vielseitig vorher, aber um so ein bisschen zu retoolen, dass es nächstes Jahr vielleicht auf etwas stabileren Beinen steht alles. Oder ist Kawhi an allem schuld, weil alles an Kawhis Körper hängt am Ende?
Es hängt alles an Kawhis Körper und naja, nee, also sie haben sich auf jeden Fall klar verschlechtert bisher. Mal gucken, was noch kommen wird, aber letztendlich ist ja das Wesentliche, dass Paul George durch Derrick Jones Jr. ersetzt wurde und
der Derrick Jones Jr. gespielt hat, Paul George nicht.
Das ist korrekt.
Oder ja. Auch im
Derrick Jones Jr. ist ein guter Verteidiger, der jetzt gerade eine Career Best Season hingelegt hat, wo sein Wurf besser fiel als jemals zuvor in der Karriere. Der sehr von der Athletik lebt und natürlich auch nicht unbedingt jünger wird. Deswegen, also mal gucken. Der ist jetzt auch noch nicht alt. Also das kann schon auch funktionieren. Ich glaube, mit Harden hat er auch jemand, der ihn gut einsetzen kann. Und Harden, es macht schon auch Sinn, den zu halten, weil der halt, glaube ich, schon nach wie vor ein Floor-Raiser ist, gerade während der Regular Season, weil er einfach nach wie vor ein toller Playmaker ist, nach wie vor jemand ist, der auch Scoring übernehmen kann. Aber du verlierst halt durch George schon eine Two-Way-Upside, die sie, also wo sie letzte Saison ja phasenweise schon auch wirklich zu den absolut besten Teams gehört haben. Das, also mit dem Kader, wie er jetzt gerade aussieht, wird das nicht möglich sein. Mal gucken, ja. ob da jetzt noch irgendwas kommt, aber es ist ja eh ein bisschen komisch, ne, dass wir jetzt in einer Realität angekommen sind, wo die Clippers, die Steve Ballmer Clippers, finanziell bedingte Entscheidungen treffen. Sie haben ja Paul George nur 3 Jahre angeboten und das war letztendlich der Hauptgrund, warum sie ihn dann nicht halten konnten. Dass dieses Team auf einmal quasi geizig wird und nicht mehr 47 Milliarden Dollar Luxussteuer zahlen möchten, das zeigt schon, dass der Second Apron wirklich da ist. Ja. Das ist wir haben jetzt fast 20 Minuten gebraucht während dieser Folge, aber man sieht schon, dieser Second Apron ist tatsächlich ein Thema, das die Offseason verändert und auch wie Teams irgendwie dafür arbeiten, ihren Kader zusammenzuhalten und so. Das hat hier Implikationen, das hat in Denver natürlich Implikationen, aber
New York,
ja, gut, ne? Aber die Clippers machen auf jeden Fall, also beziehungsweise ich finde es ein bisschen schwer zu sagen, sie machen einen Schritt zurück, machen aber auch keinen Schritt jetzt in eine Richtung, die jetzt irgendwas mit Rebuild oder so zu tun hat, sondern eher, also die Bulls würden sagen, sie bleiben auf jeden Fall competitive. Sie können auch immer noch ein gutes Team haben,
ja.
Aber ich glaube nicht eins, was um um Nummer 1 im Westen mitspielen kann. Außer du hast halt dann irgendwie nochmal so den überdominanten Kawhi Leonard Playoff-Run, aber also glaubt da noch jemand dran? Und jetzt ist er halt dann der Einzige, auf den du dich in den Playoffs so, wenn er fit wäre, hundertprozentig verlassen könntest. Sie müssen auf jeden Fall auch gucken, also wenn Westbrook weg ist, dass sie halt noch mehr Playmaking da reinbekommen, weil sonst hast du halt, also du hast dann noch Norman Powell, der natürlich Ballhandling übernehmen kann, du hast Kawhi und du hast Harden, aber sonst hast du jetzt halt nicht mehr wahnsinnig viel. Ja. Und bin ich mal gespannt, wie das dann letztendlich aussehen wird. Aber ja, es ist auf jeden Fall kein Schritt nach vorne. Das kann man, glaube ich, so sagen. Und es macht vielleicht, also es ergibt vielleicht auch Sinn, weil man ja sagen muss, so wie sie sich das vorgestellt haben, so wie sie dieses Team konstruiert haben, es reicht offensichtlich nicht. Aber naja, sie haben dadurch jetzt halt trotzdem Asset verloren. Sie haben jetzt ja auch keinen Sign-and-Trade eingefädelt oder irgendwas. Das galt ja zwischenzeitlich auch nochmal kurz als Option, aber sie haben jetzt halt einfach nichts zurückbekommen.
Ja.
Und das ist dann, also auch, dass man so sich gegen die Trade-Angebote aus Golden State entschieden hat, wo sie teilweise, also sah das ganz interessant aus. Also so mit Moody, Kuminga waren da im Rennen, Wiggins war da im Rennen, Paul, also laut Tim Kawakami waren das so die Leute, die gehandelt wurden. Die wären jetzt nicht alle in einem Paket gewesen, aber es wären schon Leute aus diesem Paket drin gewesen. Und ich hätte dann schon gedacht, so ein Kuminga oder ein Moody oder ein First-Rounder plus halt Salary-Cap-Entlastung durch diesen Paul-Vertrag, der ja nicht garantiert war, aus dem man ja einfach hätte rausgehen können, das hätte ich jetzt eher bevorzugt, als den einfach komplett alternativlos zu verlieren. Aber das ist vielleicht einfach echt diese Second-Apron-Realität.
Ja, also es ist so ein bisschen mehr, weiß nicht, ist es dann mehr Flexibilität oder ist es dann auch, sie wollen den Hardcap dann vielleicht vermeiden, also was du bei einem Sign-and-Trade dann hast, aber der Second Apron ist auf jeden Fall real. Brian Winters hat ja auch einen längeren Artikel drüber geschrieben und dann, was es für Implikationen hat, beziehungsweise was es schon für Auswirkungen hat. Und dass du dich natürlich nicht verbesserst, wenn du einen Spieler wie Paul George verlierst, ist auch klar. Also ihnen fehlt ja auch noch ein Backup-Center, wirklich, da haben sie ja auch momentan keinen unter Vertrag. Hinter Subats.
Hatte Theis nur einen Einjahresvertrag?
Theis ist auch raus, okay. Ja. Deshalb ist es, ja, also ja, sie haben sich nicht verbessert und gerade wenn man so ein bisschen Richtung Westen guckt, was da noch so, also welche Teams in welcher, letztes Jahr an welcher Entwicklungsstufe waren und bei welchen Teams man davon ausgeht, dass sie die nächste Stufe oder vielleicht auch die übernächste Stufe erreichen dieses Jahr und sich irgendwie verbessern, da sind jetzt die Clippers jetzt nicht mehr unbedingt ganz vorne, aber wie du sagst, stay competitive und wenn mit Kawhi sieht es gut aus, Floor Raiser, James Harden hast du angesprochen, also es, ja, aber es ist so Aufregung im positiven Sinne verbreiten die Clippers jetzt natürlich irgendwie nicht.
Ja.
Durch die Entwicklung der letzten Wochen und so. Und mal schauen, was noch passiert, man weiß es natürlich nicht, aber ja, sollen wir dann jetzt ganz kurz nach New York gehen?
Du weißt was, mir ist es, du steuerst das Schiff einfach.
Okay, ich steuere es wild kreuz und quer. Einmal
wo den Clipper durch die Meere.
Genau, den Clipper durch die Meere, wo der Wind mich hintreibt. Und jetzt Richtung New York. Ich habe am Freitag bei Patreon habe ich schon meinen Senf dazugegeben, deswegen überlasse ich dir jetzt mehr oder weniger die Bühne. Es ist jetzt, ich meine, es ist der Trade, von dem wir so ein bisschen geträumt hatten, so im Laufe der Saison, den wir aber niemals für möglich gehalten haben, weil wir gesagt haben, Nets und Knicks traden eigentlich nicht. Also haben sie noch nie gemacht vorher. Jetzt haben sie es gemacht. Die Nets haben Bridges immer so ein bisschen als Superstar gesehen. Sie haben jetzt, glaube ich, auch entsprechend zurückbekommen. Mein Ding war so ein bisschen in einem Vakuum natürlich viel für Bridges. In der Situation aus Knicks Perspektive verständlich, weil er für die Knicks wahrscheinlich wertvoller ist als für andere Teams und weil er bei den Knicks sehr gut reinpasst und weil du nie sagen kannst, hey, in 2 Jahren wird vielleicht Superstar XY available und bis dahin halten wir einfach ohne Chips zusammen und in 2 Jahren ist dann aber Jalen Brunson nicht mehr auf dem Niveau oder in 2 Jahren, also sie spielen alle unter Thibodeau, kommt ja auch noch dazu. Das heißt, die Belastung ist relativ hoch. Von daher jetzt zu sagen, da kommt ein Spieler, der perfekt reinpasst, in meinen Augen, dann ist dir das etwas mehr wert. Wie siehst du den Trade?
Also, ich würde das auch so ein bisschen mit dem OG Anunoby-Ding zusammennehmen, also den Vertrag, den er dann unterschrieben hat, 5 Jahre, 212,5 Millionen. Beides sind massive Overpays. Also das muss man schon so klar sagen. Sowohl der Vertrag ist crazy für jemanden, der nie All-Star war und wahrscheinlich auch nicht unbedingt einer werden wird und der oft verletzt ist. Und 6 Erstrunden-Picks und ein Zweitrunden-Pick sind absolut crazy für jemanden, der noch nie All-Star war und wahrscheinlich auch nicht unbedingt einer werden wird. Gleichzeitig, also ich verstehe schon, warum diese Moves, obwohl jeder weiß, dass das Overpays sind, sehr positiv gesehen werden insgesamt. Also ja. A, weil es New York ist, B, weil wir auch gerade gesehen haben, irgendwie dieses Modell, dieser Brunson Ball, der kann auch in den Playoffs funktionieren. Das hat irgendwie allen sehr viel Spaß gemacht, was man da so gesehen hat in den ersten beiden Runden, bis dann irgendwann alle Körperteile und alle Spieler einzeln weggebrochen sind. Was natürlich immer eine Gefahr ist, gerade bei Anunoby, aber bei Bridges immerhin nicht. Das ist eine gute Sache.
Eben.
Ich denke mir, also final bewerten kann ich es erst, wenn sie fertig sind, weil ich nicht weiß, was sie mit der Center-Nummer machen, wenn sie Hartenstein verlieren. Dann bin ich nicht der größte Fan von dieser Offseason, muss ich sagen. Weil ich dann denke, dann hat man irgendwie zwar natürlich auf dem Flügel sehr dazu gewonnen, man hat jetzt aber auch nicht unbedingt die, also in Sachen Creation hast du jetzt nicht wirklich zugelegt, muss man sagen. Und du hättest dann halt so ein bisschen den defensiven Anker verloren. Und ich meine, Robinson ist auch ein guter Center, aber Robinson ist auch jemand, der halt relativ oft verletzt ist. Und dann ist mir das in einem Thibodeau-Team schon wieder ein bisschen riskant, um ehrlich zu sein. Wenn sie einen Weg finden, Hartenstein zu behalten, dann gefällt es mir gut insgesamt. Es ist ja auch alles noch möglich. Ich meine, sie haben ja Julius Randle auch noch. Was da dann so passiert, ist natürlich auch eine Frage. Aber also was ich mir halt schon gedacht habe, haben sie da jetzt genug an Creation für die Playoffs hinzugewonnen? Weil ich mir immer noch denke, Brunson ist natürlich irgendwie ein ziemliches Monster, aber es wird halt dann teilweise jetzt so über die Knicks geredet oder geschrieben, so, ja, man hat ja schon gesehen, dass der kann auf jeden Fall die Nummer 1 von einem Meisterteam sein oder was auch immer. Oder also der kann ein Team auf jeden Fall in die Finals führen, weil das funktioniert ja alles. Letztendlich hat er ja auch, und klar, schwierige Umstände und so, aber er hat jetzt eine Serie als der primäre Spieler dann gewonnen gegen die Sixers, bei denen der beste Spieler ja auch nicht unbedingt immer komplett verfügbar war. Und ich finde, das ist immer noch ein bisschen krasser Sprung. Und also ich meine, ich mag Brunson total, ich will den jetzt hier auch nicht trashen oder irgendwas, sondern ich denke mir halt immer nur, es ist trotzdem ein ziemlich großer Sprung von dem, was wir jetzt gesehen haben, dann sofort davon auszugehen, das geht auf jeden Fall auch noch, wenn dann noch die nächste Runde und die nächste Runde kommt. Und egal, welches Matchup da kommt, Brunson wird immer funktionieren. Ich glaube, was Teambuilding angeht, schon immer noch, dass es wichtig ist, multiple Leute zu haben, die in den Playoffs sich Würfe kreieren können, die auch für andere Würfe kreieren können. Und ich habe eher so ein bisschen das Gefühl, die Knicks haben im Moment so, die haben jetzt Brunson als Superstar und sonst haben sie halt überwiegend Rollenspieler, sehr gute Rollenspieler. Also ich finde auch OG und Bridges auf dem Flügel ist ein bisschen wie White und Holiday im Backcourt zu haben. Aber also deswegen, ich finde das auf jeden Fall mega gut. Nur ich weiß nicht, ob dann halt, also der Typ, der sich verlässlich dann auch immer noch weitere Offense kreieren kann, wenn es drauf ankommt, wenn Leute Brunson mal für eine Phase komplett einschränken oder wenn dessen Wurf mal nicht fällt, was ja durchaus auch mal passieren kann. Was ist dann der Plan B, der Knicks? Und das ist jetzt für mich noch nicht final beantwortet, aber also es kann durchaus passieren, dass das durch Randle geschieht. Es kann auch durch noch irgendwas passieren, was ich jetzt noch nicht gesehen habe, aber sie sind auf jeden Fall ein sau interessantes Team. Ich weiß aber noch nicht, ob ich jetzt so diesen Schritt mitgehen würde, den ja auch schon einige Leute gehen, so von wegen, das ist jetzt der Favorit im Osten oder ganz klar der primäre Herausforderer des Celtics. Kann schon sein, aber ich würde da ehrlich gesagt auch jetzt so die Star Power, ich meine, die jetzt gerade die Sixers dazu bekommen haben, nicht ausklammern. Ich würde auch die Bucks nicht völlig vergessen, wenn es um so eine Diskussion geht, weil es ist ein richtig gutes Team. Es ist vor allem auch ein sehr tiefes Team. Also sie haben jetzt dann die Möglichkeit, Leute wie Hart wieder von der Bank zu bringen, was schon echt gut ist. Also dann auch mit einer legitimen Achterrotation zu spielen, wo alle Leute einfach gut sind. Das haben nicht viele Teams. Also das ist auf jeden Fall schon nice. Aber so diesen Schritt von, das ist jetzt auf jeden Fall Top-Contender, muss ich mal gucken. Würde ich mir noch vorbehalten, das ein bisschen abzuwarten, wie sie jetzt in einer Woche, wenn die Offseason rum ist, dann wie der Kader dann aussieht.
Gebe ich dir auf jeden Fall den Punkt, dass man sich das irgendwie anschauen muss. Ich glaube, was die Creation angeht, Randle würde ich da definitiv nicht ausklammern, also sofern er denn bleibt. Aber ich glaube schon, dass das halt eigentlich auch eine Dimension war, die ihn in den Playoffs dann schon so ein bisschen gefehlt hat. Ich meine, wir wissen, Randle hat auch schon Playoff-Serien gespielt in denen er mit der Effizienz aus der Regular Season nicht mithalten konnte, in denen er dann halt mit dieser Aufmerksamkeit Probleme hatte. Aber es gibt jetzt eben auch Brunson. Und wenn Randle und Brunson, wenn man das dann irgendwie hinbekommt in den Playoffs, glaube ich, hast du da schon zwei Möglichkeiten, gerade weil du auch jemanden hast, der so ein bisschen in Korbnähe sich so ein bisschen durchpowern kann. Und ich würde Bridges auch nicht komplett aus der Verlosung nehmen. Die Rolle in Brooklyn war auf jeden Fall dann am Ende zu groß für ihn als 1A-Option. Ich glaube halt, das habe ich am Freitag auch gesagt, dass er halt schon, oder ich könnte mir vorstellen, dass er schon jemand sein kann, der situativ für sich etwas kreieren kann. Der jetzt nicht, der davon profitiert, dass er nicht mehr kreieren muss. Also auch defensiv war ja auch ein Faktor. Aber den du, der jetzt nicht die optimale Lösung ist, wenn du sagst, du möchtest einen weiteren Creator haben. Aber der zumindest dir so ein bisschen helfen kann, noch mehr helfen kann, als jetzt Anunoby zum Beispiel in der Offense. Und die Knicks haben ja schon auch so ein bisschen so diesen Brunson plus X-Ansatz oder halt auch dann schon so ein bisschen so dieses, Brunson hat über Hart mal gesagt, so he fucks shit up, und eigentlich als Team fucken sie auch ziemlich viel shit up, und ich glaube, dass das halt so auch so auch so ein bisschen so eine Art Secondary Creation sein kann, wenn alle fit sind, und das war halt so der Punkt in den letzten Playoffs irgendwie, dass halt am Ende dann einfach zu viel weggebrochen ist, deswegen weiß ich nicht, was du sagst zu Brunson, dass man jetzt nicht davon ausgehen kann, dass er jetzt gegen Boston auch dominiert, zum Beispiel, oder gegen Philly auch dominiert, beziehungsweise gegen Philly hat er ja dominiert, Entschuldigung, gegen Philly, zumindest gegen die alten Sixers. Aber dass das jetzt in jeder Runde funktioniert, bin ich absolut bei dir, dass man das jetzt noch nicht sagen kann. Er hat es in unterschiedlichen Szenarien schon gezeigt, aber ich sehe sie jetzt auch nicht so als zu 100% 1A-Herausforderer für Boston, und am Ende stehen sie in den Finals. Ich glaube, dass sie aufgrund der Art und Weise, wie sie spielen, immer unangenehm sind, und dass Bridges das halt nochmal ihnen noch eine zusätzliche Dimension gibt, das Team nochmal runter macht, wie du sagst, auch tiefer macht im Endeffekt, ihr Ceiling auf jeden Fall hebt. Ich bin auch sehr gespannt, wie das dann halt Scoring und Creation mäßig dann aussehen wird. Also, weil ich glaube schon, dass Bridges von dieser Erfahrung in Brooklyn profitiert am Ende, durch dass er einfach mehr kreieren musste. Und er ist dann nicht der perfekte Spieler dafür. Er ist nicht derjenige, der die maximale Aufmerksamkeit der Offense irgendwie auf sich zieht, zum Korb zieht, für andere kreiert und so, aber er ist schon jemand, der situativ mal irgendwie zu seinem Spot in der Midrange kommen kann, der dann gleichzeitig auch das Feld breit machen kann mit seinem Dreier. Also ich glaube, es ist einfach runder, es ist besser, und deswegen kann ich es nachvollziehen, weil du halt immer auch, wenn wir dies bewerten und den Gegenwert, gehen wir ja immer so von einem, nicht immer, aber wir gehen gern von so einem Optimalfall aus. Also welchen Spieler hätte man denn bekommen können oder sollen für diesen Ding, für diesen Gegenwert. Und vielleicht war Bridges genau der Spieler, den die Knicks bekommen konnten mit diesem Gegenwert. Vielleicht hätten sie auch noch warten können. Man muss ja, finale Bewertung geht ja sowieso erst, wenn man es nicht nur einmal gesehen hat, sondern am besten 160 Mal, nämlich 2 Jahre oder so. Aber ich kann es nachvollziehen, es kommt mir auch viel vor, aber ich glaube auch, dass es offensiv ein bisschen mehr öffnen kann auch. Und dass er offensiv da irgendwie reinpasst, dass er ist nicht Paul George, der dann wirklich komplett übernehmen kann in gewissen Situationen, aber ich glaube schon, dass er da so ein bisschen mehr Balance reinbringen kann.
Ja, was ich da halt auch noch spannend finde, ist, ob er so das Dreiervolumen noch ein bisschen mehr hochschrauben kann. Vielleicht, also ich meine, er hat letzte Saison 7 genommen, das war auf jeden Fall Career High und das war auch ganz gut, aber ich stelle mir vor, also gerade wenn die Knicks jetzt sagen, sie behalten Randle plus ein Center, weil Thibodeau halt auch gerne groß spielt, dann müssten ja Bridges und Anunoby auf der 2 und der 3 spielen. Und dann müssten die beiden schon auch für Spacing sorgen. Oder man sagt halt, eigentlich macht's mehr Sinn, Randle dann abzugeben, weil OG sowieso vielleicht auf der 4 mehr Sinn ergibt und Bridges auf der 3 mehr Sinn ergibt, und dann kannst du DiVincenzo noch reinnehmen. Und also offensiv würde mir das eigentlich ganz gut gefallen, aber das kannst du natürlich eigentlich nicht machen, solange Randle noch da ist. Und deswegen bin ich mal gespannt, was da so passiert. Aber also ich kann mir schon auf jeden Fall auch vorstellen, dass er für die Knicks mit ihrem Konstrukt, also erstens, weil da halt diese ganzen Villanova-Dudes rumlaufen.
Genau.
Und
4.
Ja, genau. Und eigentlich sollte sich Ryan Arcidiacono mittlerweile wahrscheinlich auch ein bisschen ärgern, dass der Anruf ausbleibt. Aber also das ist natürlich irgendwie ein Upgrade. Sie müssen sich da nicht über irgendwelche Teamchemie irgendwelche Gedanken machen, weil das sollte gegeben sein, dass das ganz gut funktioniert. Ich glaube, Bridges ist halt auch ein guter Typ, der sich gut integrieren lässt und in diesem Team dann erst recht. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass seine Defense einfach nochmal wieder ein bisschen besser aussieht, als es jetzt in Brooklyn der Fall war, weil er halt hier ein bisschen weniger offensive Last hat. Die Effizienz wird dann, schätze ich mal, auch wieder hochgehen, weil einfach so die er ist jetzt nicht mehr der primäre Fokuspunkt der gegnerischen Defense, was er jetzt in Brooklyn teilweise war. Also es kann schon ganz gut werden. Es ist trotzdem halt einfach sehr, sehr viel, aber was soll's. Sie waren jetzt über mehrere Jahre ziemlich, ich würde mal sagen, vorsichtig bedacht mit dem, wie sie ihr Team aufgebaut haben. Sie haben dadurch jetzt ein Team, was echt viele, viele sehr gute, sehr überdurchschnittliche Rotationsspieler drin hat. Und das ist schon mal ziemlich wertvoll. Und mal gucken, was sie jetzt daraus machen. Also beziehungsweise wie das aussieht und wie sie vor allem diese Center-Position regeln. Was meinst du, oder wie stehst du zu diesem Hartenstein-Ding? Meinst du, wenn der jetzt nicht bleiben würde, wie würdest du sie dann einordnen? Also wenn man halt davon ausgeht, du hast dann Mitchell Robinson plus Achiuwa, wobei ich auch gar nicht weiß, ob der jetzt da zwingend bleiben wird. Und Jericho Sims, der ja auch irgendwie in Trade-Gerüchten gerade ist.
Ich glaube, Achiuwa wurde auch mit den Clippers in Verbindung gebracht, aber ich bin mir gar nicht sicher.
Kann gut sein.
Ich meine, Robinson, es gab ja auch Gerüchte, glaube ich, dass sie überlegen, Robinson zu traden, um halt Platz zu schaffen für Hartenstein sozusagen.
Es wäre ja auch aus ihrer Sicht auf jeden Fall zu bevorzugen.
Der halt, den zu halten, der halt regelmäßiger spielt, meinst du?
Ja. Und ja, der eigentlich auch, glaube ich, ein bisschen besserer Spieler ist. Also, weil vielseitiger, gibt dir offensiv mehr,
stimmt. Ich meine, Robinson war ja
ein sehr, sehr guter Verteidiger.
Ja, ich meine, Robinson hat aber gut angefangen letztes Jahr, bis zu seiner Verletzung, muss man auch sagen. Also, hat eigentlich so schon immer das gemacht, was man gern von ihm gesehen hat. Das Problem ist halt einfach, dass er sich halt regelmäßig einfach verletzt und jetzt dann sich durch die Playoffs geschleppt hat, jetzt Fuß-OP und so. Mal gucken, zweimal dasselbe Problem oder derselbe Fuß. Ja, also ich meine, Hartenstein, es ist halt sehr, die Wahrscheinlichkeit, dass sie ihn signen können, auch wegen Second Apron, ist halt deutlich, deutlich gesunken. Und es gibt ja, er trifft sich ja wohl mit OKC, die mehr Möglichkeiten haben, ihm Dinge einfach so anzubieten. Er trifft sich mit Orlando noch, glaube ich, ne?
Ja.
Das sind zumindest die Gerüchte bis jetzt, die es halt so gibt. Und dann, ich meine, ihn zu verlieren, wäre natürlich schon maximal bitter, so nach dem, was er jetzt in den Playoffs gezeigt hat. Du kannst halt wahrscheinlich, ich wollte gerade sagen, wenn du davon ausgehst, dass Robinson, dass es jetzt besser läuft mit körperlich, dann ist es vielleicht halbwegs zu verschmerzen, auch wenn Hartenstein der vielseitige Offensivspieler ist und dir offensiv mehr gibt. Aber du kannst halt einfach nicht davon ausgehen, dass bei Robinson auf einmal, dass er dir, keine Ahnung, 75 Spiele macht und dann den kompletten Playoff-Run halt fit bleibt. Und dann wird es halt schon schwierig, weil ich habe es ja gesagt, so wie dieses so ein bisschen Leuten in die Suppe spucken und halt ein bisschen Chaos stiften, ist halt schon ihre Identität und dafür brauchen sie aber halt schon jemand Großen an den Brettern. Und dann ist halt die Frage, inwieweit das dann geht, wenn dann Hartenstein weggeht und Robinson regelmäßig ausgefallen ist, dann hast du halt nicht mehr den Lückenfüller sozusagen. Man hat es ja dann auch schon gegen Indiana gesehen, dass es einfach weniger geworden ist.
Ich meine, selbst wenn du Randall behältst, Thibodeau hat zumindest in der Vergangenheit ungern Randall jemals auf der 5 spielen lassen.
Ja.
Von daher ist das vielleicht auch nicht unbedingt eine Option. Und also, was ich mir halt da schon denke, so dieses Team ist jetzt erstmal auf dem Papier aufgrund der Wing-Defense natürlich ganz gut in der Theorie dafür aufgestellt, gegen Boston zu spielen. Aber wenn du durch die Eastern Conference gehst, musst du ja wahrscheinlich auch noch gegen Joel Embiid spielen und gegen Giannis und so. Du kannst ja nicht nur auf Wings gehen. Du kannst ja auch nicht nur für ein Matchup planen. Und das macht's dann auch noch mal interessant. Und abgesehen davon denke ich immer noch, dass halt Boston auch immer noch besser aufgestellt ist, als die Knicks sind. Aber sie sind trotzdem einen Schritt weitergekommen. Es ist auf jeden Fall ein starkes Team. Und wie gesagt, jetzt mal gucken, wie es weitergeht. Aber gefällt mir schon mal ganz gut. Ich sehe nur auch irgendwie das Risiko, weil man halt schon eigentlich jetzt für zwei Spieler, die keine Stars sind, auf jeden Fall investiert hat, als wären sie Stars.
Ja. Aber sie können Stars für die Knicks werden. Weißt du, das ist das, was ich meine, so ein bisschen. Also
aber halt nicht richtig.
Sie können, sie können jetzt nicht im Sinne von, hier ist unser nächster All-Star, unser nächster All-NBA-Spieler, aber schon so für das Teamkonstrukt können sie den Wert eines
Stars. Du meinst Star-Rollenschon.
Ja, aber schon eine Stufe höher, glaube ich.
Also wie Derek White und Drew Holiday, quasi.
So ein bisschen.
Nur, dass Holiday schon mal All-NBA-Spieler war halt.
Ja, aber schon so die Richtung. Und das, und wir, ich meine, wir haben im während der Playoffs, während der Finals nicht nur einmal drüber gesprochen, wie wertvoll die beiden sind.
Ja.
Also deswegen.
Ich habe die beiden als Tandem auch immer noch lieber. Aber gut, das ist ein Thema für
ein anderes. Das ist jetzt halt ein Homer-Take. Also da, weißt du, da.
Ist auch ein Homer-Take, dass ich Tatum und Brown lieber habe als Brunson und Randall.
Absolut. Zu 100%.
Siehste mal.
Ja. Weil Ne? Brunson kann,
aber sorry,
wenigstens, kann wenigstens werfen.
Ja. Aber ja. Wichtige Celtics-Updates übrigens natürlich noch. Das ist ja auch das, worauf die Welt gewartet hat, so weil da natürlich die Offseason auch die spannendste von allen ist.
Ja.
Niemeyer Skater verlängert, Luke Kornet verlängert.
So sieht's aus, ja.
Das habe ich Kornet kommen sehen.
Ja. Ja, man muss die Band zusammenhalten.
Badumts.
Ja, die Nachricht des Wochenendes, den großen Deal des Wochenendes haben wir natürlich noch gar nicht besprochen.
Wir haben noch ganz viele Sachen nicht
besprochen. Ja. Patrick Williams.
Ach so, das meinst du?
Ja, natürlich. Deal des Wochenendes, habe ich doch gesagt.
Ach so. Ja.
Verlängert. Ja, nix OKC. 5 Jahre, 90 Millionen. Und ich sage einfach mal, frei raus, guter Deal. Wenn du davon ausgehst, also klar, Patrick Williams, Nummer 4 Pick und offensiv ist immer zurückhaltend und macht dies nicht und macht das nicht. Was Patrick Williams aber schon macht, ist Dreier treffen, nämlich 41% letzte Saison und verteidigen. Also, weißt schon, 3 und D, wie man so schön sagt und wie alle immer suchen. Und da soll es Teams geben, die dafür ziemlich viel investieren. Und jetzt bekommst du einen jungen, entwicklungsfähigen Spieler für 5 Jahre, beziehungsweise letztes Jahr als Player Option. Und unter 20 Millionen. Und unter 20 Millionen.
Der hat sogar eine Player-Option bekommen.
Ha?
Der hat sogar eine Player-Option
bekommen.
Eine
Player-Option bekommen.
Das hatte ich gar nicht
auf dem Schirm. Beim Bus bekommt jeder eine Player-Option.
Alter Hausverwalter.
Du weißt doch, Derrick Jones Jr. hat eine Player-Option bekommen. Beim Bus.
Ja.
Nichts gegen Derrick Jones Jr., aber das macht man einfach so. Ne? Aber es ist eigentlich, also es ist ein guter Deal in meinen Augen, weil, wie gesagt, Paddy Dubs sowieso natürlich sehr, sehr nah an meinem Herzen, grundsätzlich. Aber ich glaube auch, dass da noch Entwicklungspotenzial ist, gerade wenn die Bulls sagen, wie wir nach dem Caruso-Trade gesprochen haben, wir werden jetzt versuchen, doch etwas jünger zu werden, versuchen doch etwas, ne, irgendwas für die Zukunft aufzubauen. Josh Giddey, er passt auch dann theoretisch zu Josh Giddey, weil er nämlich das Feld stretchen kann. Er hat zwar einen sehr, sehr langsamen Release immer noch, zögert teilweise noch ein bisschen zu oft, da sind wir wieder an dem Punkt, wie weit sinkt man von ihm ab, kann man von ihm absinken und so, aber grundsätzlich passt das ganz gut und wie gesagt, 18 Millionen, NBA 2024, fast ein Schnapperkerl und deshalb, nein, übertrieben, okay. Aber
ich habe gar nicht mitbekommen, dass du heute schon getrunken hast, bevor wir angefangen haben.
Das ist 10:30.
Morgens 10:30
in Deutschland. Ein Clan im Glas, ne?
Lecker.
Nein, aber ich bin zufrieden. Okay. Ich bin gespannt, wie du jetzt die Moves der Bulls wieder in den Dreck ziehen kannst, weil das ist ja, dafür bist du ja dann da. Ne?
Aber in dem Fall ist es ja nur einer, aber ja. Also ich finde Paddy Dubs auch nicht schlecht. Ich weiß nicht, warum man hier dann jetzt nicht einfach restricted, also abgewartet hat, ob ihm jemand ein Angebot macht, was ansatzweise konkurrenzfähig ist mit dem, was sie ihm da jetzt bezahlt haben, mit der Player Option.
Weil du dann vielleicht mehr bezahlen musst.
Aber die Wahrscheinlichkeit ist, glaube ich, nicht so hoch, dass du mehr bezahlen musst. Bei einem Spieler, der, also nur ganz kurz zu deinen Punkten, dass der jetzt ein Floor-Spacer ist, ich weiß, der trifft 40%, aber er nimmt ja kaum Dreier.
Er
nimmt 6 Dreier pro 100 Ballbesitzen, das ist wirklich nicht viel.
Es sollte viel mehr sein. Es gibt Zusätze, aber er passt, es passt trotzdem.
Warum passt's, wenn Leute ihn nicht verteidigen, wie jemanden, der ein Shooter ist?
Habe ich ja gerade gesagt, das ist der Entwicklungsschritt, der noch gehen muss, dass er den Dreier noch öfter nimmt und vor allem noch schneller nimmt. Aber er ist immer noch wie Jason Tatum 19 Jahre alt. Nein, er ist immer noch relativ jung. Er kommt in eine neue Situation und du findest natürlich und man findet natürlich immer einen Haken irgendwie bei einem Deal. Aber ich glaube, einen jungen, entwicklungsfähigen Spieler mit 3-and-D-Potenzial, wenn ich es ein bisschen abschwäche, vielleicht passt es dir dann besser, aber der, wie gesagt, den Dreier treffen kann, der noch mehr nehmen muss, der noch schneller nehmen muss, aber den dann für langfristig zu binden, und klar kannst du, du kannst immer sagen, wartest du ab, aber wenn wir sagen, wir warten ab und dann kommt OKC irgendwie mit einem anderen Angebot um die Ecke, ich weiß nicht, ob OKC das machen würde, aber ein anderes Team kommt mit einem anderen Angebot um die Ecke und dann zahlst du mehr. Also ich finde, meiner Meinung nach ist es, was Value angeht, in der heutigen Liga ist es absolut in Ordnung.
Ich glaube, es gibt auf jeden Fall ein Szenario, wo das so sein wird. Also wo er diesen Vertrag in ein paar Jahren gut aussehen lässt. Momentan tut das, finde ich, nicht. Und also ich glaube auch, dass er entwicklungsfähig sein könnte, aber er hat sich über die 4 Jahre nicht so drastisch verändert, wenn man sich jetzt nur seine Produktion anguckt. So seine Effective Field Goal Percentage ist seit 3 Jahren rückläufig sogar. Und also die Punkte sind fast identisch. Er hat sich jetzt nicht nicht dramatisch verändert in der Zeit, die er bisher in der Liga ist.
Haben wir auch immer wieder drüber gesprochen, wenn es um ihn ging und um seine Entwicklung. Die Verletzungen kamen hinzu, aber ich habe weiterhin Vertrauen in Paddy Dubs. Das ist einfach.
Das finde ich gut. Ich werde
der Letzte sein, der seine Zelte auf Paddy Island abbricht. Also das.
Ich finde das auch legitim. Ich meine, auch in der Situation der Bulls, dass sie ihn halten wollten, finde ich auch vollkommen legitim, weil sie müssen sich verjüngen. Das ist eines der wenigen jungen Talente. Ich finde halt einfach nur, dass sie dafür, was man bisher gesehen hat, einfach jetzt sehr viel bezahlt haben. Und also wenn es jetzt irgendwie 4 Jahre 60 oder so gewesen wären, das ist, glaube ich, eher was ein anderes Team hätte vielleicht geboten hätte. Da könnte ich damit ein bisschen besser leben. So denke ich halt schon, das ist irgendwie viel Geld, auch viel Kontrolle mit dieser Spieleroption im 5. Jahr, die man einem Spieler gibt, der bisher Ansätze gezeigt hat, aber auch schon 4 Jahre dafür Zeit hatte, Ansätze zu zeigen und noch nicht so viel mehr als Ansätze gezeigt hat.
Eigentlich ja eher 3, ne? Weil das eine Jahr war ja komplett raus.
Okay. Ja. Fair. Aber die vorletzte Saison hatte 82 Spiele gemacht, da war er wirklich die ganze Zeit zur Verfügung.
Ja,
letzte Saison hat er sich natürlich wieder verletzt. Und also ich gebe dir auch, dass das immer ein schwieriger Teamkontext war, aber irgendwann muss halt ein Spieler auch trotzdem den Weg finden, sich zu zeigen.
Absolut, bin ich bei dir. Also ich bin
zumal im Contract Year, ne? Aber es hat ja funktioniert, sein Contract Year. Obwohl er dafür nicht so viel tun musste. Ja.
Er hat durch die Verletzung für Suspense gesorgt und haben die Bulls gedacht, vielleicht. Ne? Ja. Nein, aber ich war ja auch schon an dem Punkt, dass ich gesagt habe, ich würde mich auch freuen, käme er irgendwie in eine neue Situation, in der er nicht mehr der Nummer 4-Pick ist, in dem er nicht mehr irgendwie performen muss, weil man irgendwie auf Teufel komm raus solide sein will und halt aber eigentlich an der Seite seiner Mitspieler nicht so richtig seinen Rhythmus findet. Und klar, im Optimalfall findet jeder Spieler dann irgendwie seinen Rhythmus, aber wo er einfach in eine kleinere Rolle gehen kann und dann irgendwie sein Potenzial eben als 3-and-D-Wing, als großer 3-and-D-Wing und breit 3-and-D-Wing, der er ja ist oder sein kann, dann irgendwie ausschöpfen kann. Deswegen fand ich auch die Idee mit OKC gar nicht so schlecht. Aber die Bulls scheinen ja jetzt irgendwie zu versuchen, irgendwie in eine andere Richtung zu gehen. Mein Levine wird ja auch in der Liga angeboten.
Wie Sauerbier.
Wie Sauerbier, nur wird es auch aufgenommen wie Sauerbier. Und
schmeckt halt auch nicht besonders gut.
Ja, genau. Die Resonanz ist nicht so groß, selbst wenn die Bulls sagen, wir geben euch noch einen First-Rounder dazu. Anscheinend laut Meldungen sagt der Rest nicht, ja, geil, machen wir. Sondern es ist Zach Levine ist immer noch in Chicago, aber sie scheinen ja wirklich so ein bisschen verjüngen zu wollen mit Ayo und Kobe, die ja noch ein bisschen auch noch unter Vertrag sind. Also da bist du, und wenn er dann so in eine Situation kommt, hat er immer noch das Problem, glaube ich, dass er halt einfach ein sehr, sehr zurückhaltender Spieler auf dem Court ist und halt nicht so dieses Ding hat, ich übernehme jetzt einfach mal und wenn ich den Ball habe, dann mache ich, sondern halt einfach sehr, sehr zögerlich ist. Ich hoffe halt, dass er es so ein bisschen ablegt. Es gab immer so Flashes und ich hoffe einfach, es gibt mehr Flashes und dann wird das gut. Und wenn Josh Giddey ihn mit seinen Zauberpässen bedient, weißt du, dann kann er auch gar nicht mehr anders, als abzuschließen.
Ich drück die Daumen. Ja. Sowas von.
Ja. Ja. Wird gut, Ulle. Vertrau mir.
Sicher.
So. Dann zur Randnotiz des Wochenendes. DeJounte Murray.
Ja, das war auf jeden Fall die kleinste Nummer von allen. Ja,
genau. Gab den Trade, über den vor der Deadline schon hin und wieder gesprochen wurde. Es ist noch nicht finalisiert, weil eventuell noch 8 andere Teams mit involviert werden können, um eben den Pelicans zusätzlichen Spielraum zu geben. Aber so grundsätzlich, so die Parameter sind ausgehandelt zwischen Hawks und Pelicans. Das heißt, die Hawks bekommen Dyson Daniels, EJ Liddell, Larry Nance Jr., den 2025er First-Rounder der Lakers. Und einen 2027er First-Rounder, entweder von den Bucks oder von den Pelicans, je nachdem, welcher schlechter ist. Pelicans bekommen DeJounte Murray und damit einen Point Guard. Wow.
Wow, sie's.
Sag doch mal, was war dein erster Gedanke und was ist dein Gedanke heute dazu, nachdem es jetzt schon ein paar Tage her ist, dass der dir durchging?
Der erste Gedanke war, das passt aber nicht zu Ingram, weil irgendwie Leute, die gerne dribbeln und Würfe aus der Midrange nehmen, haben sie ja schon ein paar. Mhm. Aber mittlerweile bin ich mir eigentlich auch ziemlich sicher, dass halt Ingram nicht bleiben wird. Also es gibt da ja auch schon einigermaßen konkrete Berichte, dass mit den Sacramento Kings über einen Trade gesprochen wird. Ich nehme mal stark an, dass da dann unter anderem Kevin Huerter zurückgehen würde, was dann wieder Sinn ergeben würde, weil dann hast du einen weiteren Spacer. Dann ist auch der Weg frei, um meinen allerbesten Freund auf der ganzen Welt, Trey Murphy, endlich starten zu lassen. dann bin ich mal gespannt, wie das Team am Ende aussieht. Aber also grundsätzlich war bei den Pelicans letzte Saison schon erkennbar, finde ich, dass obwohl phasenweise das Potenzial schon ziemlich deutlich gezeigt wurde, dass eigentlich so ein bisschen eine ordnende Hand fehlt. Und für mich ist Murray jetzt nicht so dieser klassische Point Guard, aber es ist ja auch nicht so, dass er in dem Team dann immer den Ball bringen muss, jedes Play initiieren muss. Das soll ja auch nach wie vor Zion viel übernehmen, wenn er denn da ist. Und also Stand jetzt ist ja CJ McCollum auch noch da. Muss man auch gucken, bleibt er denn? Aber jetzt gerade ist er ja noch da und dann hast du ja mehrere Leute, die was initiieren können. Letzte Saison hat ja auch Herb Jones teilweise initiiert. Aber dass man da jetzt sagt, primär ist das die Rolle von
theoretisch, also
ein bisschen. Wobei der eigentlich einfach nur ein Flammenwerfer
ballert.
Ja. Ja, das ist schon sein Herz und seine Seele ist ballern und manchmal noch driven und danken.
Coole Kombination.
Wie aus einem Labor ist der. Ja. Aber egal. Ja. Die Trey Murphy-Folge kommt morgen. Ja. ich glaube, insofern ergibt es schon Sinn, dass sie sich da jetzt einen Point Guard reingeholt haben. Und ich glaube, Murray könnte da auch reinpassen, zumal er ja schon an seinem Dreiervolumen gearbeitet hat. Er ist jetzt nicht mehr nur dieser Midrange-Chucker, sondern war in der letzten Saison schon auch jemand, der halt den Dreier genommen hat. Er ist deutlich weniger zum Ring gekommen als in der Vergangenheit. Und das wäre schon was glaube ich, ihnen gut tun würde, wenn so dieses Driving-Element halt auch so ein bisschen zurückkehrt, weil sonst ist er eigentlich schon ein bisschen wechselhafter Scorer, also wenn man ihn vom Jumpshot abhängig macht, aber ansonsten passt er, glaube ich, schon ganz solide rein. Wie gesagt, wenn sie halt Ingram nicht behalten, weil die beiden sehe ich jetzt nicht als fit an. Vielleicht kann er in dem Team, wo er dann ja auch nicht mehr unbedingt die primäre defensive Aufgabe hat, sondern eher wahrscheinlich die dritte oder so, Herb Jones ist ja da, um die ersten beiden zu übernehmen. Vielleicht hilft ihm das auch defensiv wieder ein bisschen besser auszusehen, als er das in Atlanta jetzt getan hat. Und dann ist eh interessant, inwieweit die Pelicans jetzt noch aktiv sein werden, weil ja auch Valanciunas weg ist. Damit ist halt ihre, also Stand jetzt haben sie ja eigentlich dann keinen Center. Insofern mal gucken, ob dann Zion auf der 5 jetzt neuerdings zum Standard werden wird oder was sie da noch machen. Sie haben mit Yves Missy dem Rookie auch noch da jemanden gedraftet, zu dem ich dir jetzt aber nicht wahnsinnig viel erzählen kann, also ob er denen jetzt erstmal hilft, aber schon interessant, also es war ja von David Griffin auch angekündigt worden, dass sie das Team umbauen werden und sie sind auf jeden Fall auf dem Weg, sie sind aber noch nicht fertig damit.
Nee, es fühlt sich so ein bisschen an wie der erste Dominostein irgendwie.
Ja.
Und dann geht es jetzt weiter, zumal sie jetzt irgendwie auch nicht, sie haben ja diverse Picks auch gerade noch aus dem Davis-Deal damals, sie mussten jetzt nicht endlos Picks abgeben. Sie haben da weiterhin Möglichkeiten. Und ich glaube, Murray, ich habe eine ganz interessante Statistik noch gesehen, dass er aus dem Catch-and-Shoot 39% getroffen hat von draußen. Also klar, ist ja auch wieder eine Volume-Frage, weil insgesamt zwar Career-High, aber nur 2,63 insgesamt genommen. Aber ja, damit könnte er schon, wenn sich dieser Trend irgendwie bestätigt und gerade wenn du hast ja auch angesprochen, Point Zion und so, wenn Zion initiiert und Murray dann irgendwo wartet und entweder von draußen abdrücken kann oder halt dann mit der Defense in Bewegung Richtung Zone kommen kann, dann könnte das schon ganz gut funktionieren. Und zugleich dann noch jemanden zu haben, der jetzt nicht der klassische Floor General ist, aber der aber zumindest ein Point Guard ist und dann die von dir angesprochene ordnende Hand zumindest teilweise übernehmen kann, ergibt das irgendwie Sinn. Bei der Defense, die Hawks waren jetzt grundsätzlich jetzt nicht die ganz großen Verteidigungsspezialisten. Also ich könnte mir da schon vorstellen, dass in einem anderen Kontext Murray dann gerade mit seiner Länge und mit seinen langen Armen und so auch nach dem Kreuzbandriss ist es ja etwas abwärts gegangen, aber dass er da zumindest halt ein solider bis guter bis Plusverteidiger sein kann. Jetzt kein Kettenhund, aber so, dass er da keinen Schaden anrichtet und vielleicht mehr Gutes als Schlechtes irgendwie anstellt. Und dann passt das so als erster Dominostein passt, ist irgendwie ganz gut für mich. Und dann, wie du sagst, ist jetzt die Frage, was mit Ingram passiert. Ich gehe fast davon aus, dass was passiert, weil, also ich glaube, das ist halt das große Ding, weil wir auch schon gesagt haben, es passt eigentlich mit Zion jetzt auch nicht zu 100%. Eigentlich brauchst du einfach jemanden, ja, du brauchst halt Platz und Ingram verschafft dir keinen Platz. Und dann ist halt da die Frage, wer da irgendwie zu haben sein kann. McCollum finde ich interessant, weil wenn du überlegst, wenn du mit Center starten willst, dann müsste ja McCollum theoretisch von der Bank kommen, wenn du sagst, Murphy und Herb sollen auch dabei sein. Und dann will McCollum das oder kannst du
ja, das vermitteln? Ja, das ist eine interessante Frage, aber eigentlich fände ich es so fürs Teambuilding, fände ich es gar nicht schlecht, ja, genau, jemanden wie CJ von der Bank bringen zu können, weil der ist ja schon immer noch ein richtig guter Scorer, richtig Absolut. Guter Offensivspieler.
Absolut.
Den von der Bank wäre eigentlich wunderbar, aber dafür muss er natürlich auch Bock dazu haben.
Das ist der
Punkt. Und ich meine auch in der Starting Five, der ist schon, auch wenn er natürlich klein ist und so, aber der hat letzte Saison schon auch einen Schritt gemacht zum mehr Off-Ball-Spieler und ist halt immer noch ein wahnsinnig guter Shooter, deswegen wäre jetzt auch nicht schon möglich, ihn mit drauf zu lassen. Ja. Aber mal gucken. Also nur ganz kurz noch wegen Murray, weil du meintest 2,6 Dreier. Ich war da kurz etwas verwirrt, aber die hat er getroffen. Das Volumen war schon ganz gut. Und die Quote war 36%, ist jetzt nicht überragend, aber bei dem Volumen und auch viele schwierige, also hat er relativ
das war das Ding, so genau.
Pull-Ups Sie, genommen.
Ja.
Da kann ich mir vorstellen, dass das sogar noch ein bisschen besser aussieht in New Orleans. Und dann macht ihn das offensiv, glaube ich, auch zu einem ganz soliden Fit.
Ja.
Nicht perfekt, aber ganz gut.
Genau, deswegen habe ich auch Catch and Shoot gesagt, weil ich das eben ganz interessant war, dass er da so an den 40 kratzt irgendwie, weil dann hast du nämlich in dem Kontext von New Orleans, ist das dann irgendwie, kann das wertvoll sein, wenn er das hat.
Zion ist ja ein wandelnder Paint-Touch, der auch gedoubled werden muss. Und der findet dann ja, also er ist auch gut darin, die offenen Schützen zu finden. Und je mehr davon dann irgendwie mit auf dem Court stehen und nicht Ingram sind oder auch Valanciunas, der zwar mittlerweile schon mal einen Dreier nimmt, aber halt nicht wahnsinnig schnell darin ist und auch nicht jetzt überragend darin ist, das kann ihnen schon gut tun. Ja, also vielleicht bauen sie das Team einfach wirklich jetzt ein bisschen mehr mehr so auf, dass es wirklich zu den Stärken von Zion passt. Wäre ja auch sinnvoll, auch wenn man da natürlich auch immer weiß, kann gut sein, dass wir den nie über einen kompletten Playoff-Run sehen werden, aber vielleicht ja schon. Und das ist auf jeden Fall eine höhere Upside-Wette als jetzt irgendwas anderes, was sie hätten machen können.
Finde ich auch. Und wie gesagt, also gerade so mit Zion, der Defenses kollabieren lässt, vielleicht entfesselt das Driving-Game von Murray auch wieder so ein bisschen. Plus, also zusätzlich zum Dreier. Also von daher finde ich es ganz interessant. Und wie gesagt, was sie abgegeben haben, sie haben jetzt, also Larry Nance ja auch noch theoretisch als Backup-Center ist ja auch weg. Also das
Der war oft ihr Closing-Center auch. Ne?
Genau.
Also das ist schon auch ein signifikanter Verlust, würde ich sagen.
Ansonsten Dyson Daniels, sehr guter Verteidiger, hat immer noch Probleme von draußen. Und das unter Fred Vinson, der sogar Lonzos Wurf hinbekommen hat. Ne?
Ja.
Und wir wissen, wie weit die Reise war bei Lonzo.
Das
stimmt. Da irgendwie ein solider Schütze zu sein. Aber ich bin jetzt gespannt. Also ich finde es irgendwie auch, also ich finde es gut zu sehen, wie, dass in New Orleans jetzt halt was passiert. So, weil, dass da Griffin nicht nur gesagt hat, wir haben es uns jetzt lang genug angeschaut, sondern dass jetzt wirklich Dinge passieren und ich bin sehr gespannt, wie das Team dann ausschaut, wenn es losgeht.
Ja. Hier noch ganz kurz, Najee Marshall ist jetzt auch weg.
Genau.
Der war ja auch noch einer, der eigentlich zu wenig gespielt hat, aber der auch nicht so wirklich an den anderen Wings vorbeikam, die da so waren. Das Problem hat er jetzt nicht mehr.
Das ist jetzt quasi Derrick Jones Jr. Ersatz in Dallas. 3 Jahre, 27 Millionen. Es kann auch auf dem Flügel gut verteidigen. Kann vielleicht Guards nicht so gut verteidigen wie Derrick Jones, aber
Ist auch nicht so ein krasser Athlet, aber dafür glaube ich offensiv eigentlich ein bisschen verlässlicher, ein bisschen versierter vielleicht auch als Playmaker. Trotzdem finde ich einen ganz interessanten Trade-off so, weil ich hatte bei den Mavs schon das Gefühl, einer der Hauptgründe, warum sie in die Finals gekommen sind, war schon diese Athletik, die sie auf allen Positionen außer halt im Backcourt hatten. Also ich meine, Kyrie ist für einen Guard auch athletisch, aber du weißt, was ich meine. Also die haben ja schon mit einer gewissen Wucht gespielt und die bringt jetzt Marshall ein bisschen weniger mit, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass er ein schlechterer Spieler ist als Jones, sondern wahrscheinlich eher sogar ein leicht besserer Spieler. Und insofern ist es irgendwie okay. Also ich meine, mal gucken, sie werden sich ja für den Flügel jetzt, sie wollen sich ja auch noch Clay holen. Also Clay Thompson, falls irgendjemand sich gewundert hat, welchen Clay ich meine. Aber
also kein Ton in dem Sinne.
Genau, sondern schon Clay Thompson. Das ist natürlich dann auch wieder ein massives Shooting-Upgrade. Athletik-Downgrade, aber naja, mal gucken. Die Mavs sind noch nicht fertig.
Clay ist ein gutes Stichwort, aber weil...
noch ganz kurz. Die Mavs haben sich auch noch Quentin Grimes geholt, meinen guten alten Freund, was mich etwas gewundert hat, dass sie dafür nur 3 Second-Rounder abgeben mussten und Tim Hardaway. Finde ich auch komisch. Aber die Pistons sind halt die Pistons.
Das Grimes ist schon bei den Knicks ja dann irgendwie... so ein bisschen das okay war, ihn abzugeben. Klar, man hat sich damals gerade von Bojan Bogdanovic ziemlich viel erhofft. Aber trotzdem, also Grimes war ja schon so ein bisschen so in der Wahl, okay, eigentlich, hätte ja theoretisch auch gut in New York schon reingepasst.
Letzte Saison war der super.
Genau. War ja auch lang, ich weiß nicht, welcher Trades damals war, bei dem das andere Team ihn gern gehabt hätte und die Knicks gesagt haben, nee, Grimes machen wir nicht.
Das war, auch das war doch, war das nicht sogar Donovan Mitchell damals?
Kann sein, ja.
Dass sie sich das da geweigert haben, ihn in den Trade mit reinzupacken. Seitdem zweimal getradet worden.
Ja.
Für jetzt echt nicht viel, aber
ja.
Also ich finde immer noch, dass das ein guter Spieler ist.
Ja, also mit Potenzial. Ich meine, in Detroit hat es jetzt nicht so gut geklappt, wobei ich glaube, da niemandem Vorwürfe machen kann letzte Saison.
Was klappt in Detroit?
Ja, also vielleicht ist JB Bickerstaff.
Es ist gut möglich, dass der Coach gar nicht gewusst hat, dass Quentin Grimes für sein Team jetzt gespielt hat.
Ja, das stimmt, das stimmt. Aber jetzt kommt ein neuer.
Ja.
Ganz kurz, Bickerstaff, kannst du dazu was sagen? Findest du gut, findest du schlecht, findest du neutral? Musst du gucken?
Finde ich neutral.
Ja.
Also ich glaube, der ist schon ein ganz solider Coach, der ein paar Probleme hinsichtlich Playoffs und so dann irgendwann hat, wo er jetzt bisher nicht die ganz großen kreativen Lösungen gezeigt hat, aber die Pistons sind auch noch sehr weit weg, dorthin zu kommen und brauchen halt, glaube ich, erstmal so eine Basis. Und die hat er in Cleveland, finde ich, schon ganz gut etablieren können. Die waren ja jetzt über die letzten Jahre immer gut in der Regular Season, selbst wenn sie krasses Verletzungspech hatten. Ich glaube, da hat er schon viel zu beigetragen. Und er ist, also teilweise wird er ziemlich negativ gesehen und das finde ich gar nicht mal so fair. Ich glaube, für die Situation, in der die Pistons sind, ist das schon nicht verkehrt, auch wenn es jetzt vielleicht nicht die kreativste Lösung ist, die man hätte finden können. Aber Borrego hat sich da ja rausgezogen aus den Gesprächen. Also war, glaube ich, derjenige, der gesagt hat, er will nicht. Und dann ist es wahrscheinlich eine solide Lösung.
Ja, bei Borrego haben wir gesagt, so als Offensive Mind wäre irgendwie interessant gewesen für Detroit, aber nee, ich finde auch Bickerstaff ist solide. Gleichzeitig Cade, man spricht über eine 5-Jahres-Max-Verlängerung, 226.
Ja, die ist jetzt, glaube ich, auch durch, ne?
Ist jetzt durch sogar schon. Mein letzter war noch, letzte Details müssen geklärt werden, aber beide Seiten sind optimistisch, aber vielleicht ist es auch durch. Also, wenn du so weit bist, dann.
Es wird schon dazu kommen. Dann geht es wahrscheinlich noch darum, hier Spieleroptionen und solche Themen. Aber das würde ich jetzt eigentlich mal nicht davon ausgehen, dass es eine geben muss.
Ja, genau. Genau, du hast Stichwort Clay. Die Warriors gehen mittlerweile davon aus, dass sie ihn verlieren werden. Wir haben ja letzte Woche schon drüber gesprochen, dass man nicht wirklich produktiv über eine Verlängerung gesprochen hat. Man kann sich wohl nicht einigen. Clay findet es gar nicht so schlecht, irgendwo neu anzufangen. War wohl auch nicht so glücklich über die, ja, wie über ihn gesprochen wurde in der letzten Saison, wie über seine Rolle hin und her geschoben worden, musste von der Bank kommen. Rookie mit Podziemski hat dann gespielt und ist gestartet statt ihm und fand das alles irgendwie nicht so richtig geil. Wo landet Clay? Was glaubst du?
Ich kann mir schon ganz gut vorstellen, dass es Dallas wird oder die Lakers. Einfach weil sein Vater dort gespielt hat und er, glaube ich, schon immer interessiert wird. Dass du das kacke findest, das wissen wir alle. Aber ich könnte es mir trotzdem vorstellen.
Ja, das wäre, nee. Ja, schon. Oder er möchte, wie gesagt, ich habe es ja schon geschrieben, er möchte von Josh Giddey mit Pässen gefüttert werden. Und
aber was sollen denn die Bulls jetzt mit einem 50 Jahre alten Klay Thompson?
Mir Spaß bereiten. Mehr ist eh nicht.
Warum bereitet es dir Spaß, wenn er dann die Minuten deiner unglaublichen Talente blockiert?
Du hast recht, es ergibt überhaupt keinen Sinn. Manchmal, weißt du, wenn du so lange.
Das ist
so
bei dir einfach das Bulls-Tourette, sind wir ehrlich.
Es ist schon so ein bisschen das Tor. Ich überlege schon bei Spielern, die ich mag, wie ich sie irgendwie nach Chicago bekommen kann. Das denke ich mir schon immer.
Eben. Kannst dir nicht helfen. Das ist so ein Tick.
Ja, das ist ein Tick, genau. Irgendwann, ich weiß nicht, vielleicht muss ich mir Hilfe suchen. Lakers.
Ich stehe zur Verfügung.
Ja. Stimmt, vielleicht müssen wir mal eine Sitzung außerhalb des öffentlichen Ohrs irgendwie abhalten.
Und dann
kriegen wir das vielleicht irgendwie hin. Clippers soll noch in der Verlosung sein, ne?
Und die Sixers auch noch.
Und die Sixers, genau. Sixers wäre auch nicht uninteressant, oder?
Also an sich kommt es ja immer auf die Rolle an, aber an sich, er hilft ja noch jedem Team, weil er einfach immer noch ein absolut überragender Shooter ist, der vor allem auch sehr viele Würfe nimmt, der auch verteidigt wird wie jemand, der über die letzten 10 Jahre zu den besten Shootern der Welt gehört hat. So, die Reputation ist ja da und die ist auch immer noch gerechtfertigt. Auch letzte Saison, wo er, oder jetzt, ich glaube allgemein, seitdem er zurück ist, nimmt er irgendwie 10 Dreier pro 36 Minuten und trifft 40% davon. Das ist halt immer noch verdammt gut und immer noch total wertvoll. Er ist jetzt nicht mehr der Typ, der wie früher dir dann auch noch den besten Flügelspieler des Gegners verteidigen konnte. Das ist halt einfach vorbei, ist auch okay. Aber wenn man das weiß und sagt, das ist jetzt unser, beispielsweise wie Ray Allen damals bei den Heat, die Situation ist eh vielleicht vergleichbar, weil der ja damals auch angepisst war, dass sein Vertrag nicht Prio hatte bei den Celtics. dann kann das ja woanders schon auch immer noch funktionieren. Also wer weiß, der würde den Lakers in der richtigen Rolle helfen, der würde den Mavs in der richtigen Rolle helfen, den Sixers sicherlich auch. Von daher, also ich bin mal gespannt, was es dann letztendlich wird. Was wäre denn dein Tipp, welches Team es ist von denen?
Ja, was du sagst mit Lakers, klingt schon relativ plausibel. Ja, ich kann mir schon vorstellen. Ich sag mal Lakers.
Ich meine, LeBron hat ihm ja auch eine gewisse Wertschätzung schon entgegengebracht, indem er ihn sofort angerufen hat und dann auch noch öffentlich gesagt hat, beziehungsweise über Rich Paul hat sagen lassen, dass er bereit wäre, einen Paycut zu akzeptieren. Er ist eben nicht Liam Neeson, sondern er ist LeBron und sagt, ja, Leute, wenn ihr dafür irgendjemanden holt, der ein bisschen spielen kann, dann kann ich auch mal ein paar Taler weniger nehmen. Ja. Was in deinem Fall ja jetzt sogar dann wirklich, glaube ich, irgendwie so 20 Millionen unter seiner Option gewesen wären, ist das ja, was jetzt gerade im Raum war. Also für ihn ist das natürlich nichts, aber für andere ist es schon die Summe.
Von daher. Unser eins schon was, ja, stimmt. Ja, es könnte gut passieren. Wir könnten wir intensiver drüber sprechen, wenn es soweit ist. Interessant finde ich halt, wie es halt für Golden State momentan läuft in der Offseason. Ne? Es ist, sagen wir mal, überschaubar. Also sie verlieren jetzt Clay. Man weiß noch nicht, wie die ganze Geschichte aussieht, ob es ein Sign-and-Trade gibt oder wie auch immer. Aber es kann auch sein, dass sie ihn ohne Gegenwert verlieren. Sie hatten immer noch so diese, ich nenne es jetzt mal Trumpfkarte, Chris Paul. Da hast du ja vorhin auch schon gesagt, war ein Vertrag, den du traden konntest, der dann aber waivebar war. Haben sie jetzt nicht gemacht. Chris Paul wurde einfach gewaved. Unterschreibt jetzt bei den Spurs. Ein Jahr 11 Millionen. Ganz kurzer Exkurs. Wemby hat einen Point Guard, der den Ball nach innen bringen kann. Gut, wa?
Das ist sehr korrekt. Der vor allem auch Pick and Rolls immer noch laufen kann und Leute finden kann. Das finde ich alles ganz gut. Ich fand so mit meinem doch immer noch ein bisschen Halbwissen ihre Draft-Entscheidungen komisch, muss ich sagen, weil sie da halt nicht auf Shooting gegangen sind, sondern mit Stephon Castle an vier jemanden geholt haben, der eigentlich alles kann, außer werfen. So ein bisschen. das fand ich irgendwie komisch. Und die Nummer 8 haben sie ja dann auch getradet für Future Picks. Future Picks können natürlich wertvoll sein, aber spricht halt nicht unbedingt dafür, die Gegenwart zu maximieren. Aber was ich jetzt noch gelesen hatte, war von einem der Bulls Beatwriter, dass sie eigentlich versuchen, zweigleisig zu fahren. Also, dass sie die Bücher sauber halten für nächsten Sommer. Und deswegen jetzt eher versuchen, so Einjahresverträge zu machen. Aber Chris Paul als Einjahresvertrag, so als Übergangslösung, finde ich halt schon cool. Also der ist ja nach wie vor ein Genie und nach wie vor einer der besten Playmaker und Passer und natürlich auch einfach so ein gestandener Veteranentyp, der letztendlich, also der ist jetzt, glaube ich, Wemby ist so alt, wie es Paul damals in seiner Rookie-Saison war. Als er für die Hornets debütiert hat. Und das könnte schon irgendwie ein guter Fit sein. Also es gefällt mir ganz gut. So gerade auch im Kontrast zu dem, was sie jetzt im Draft gemacht haben.
Ja, absolut. Finde ich auch. Also, ich habe es gelesen und habe mir gedacht, okay, das ergibt Sinn, gerade wenn du so ein Generational Talent hast und da einen Spieler reinholst, der halt die Dinge auf dem Court organisiert und Sinn ergeben lässt. Also das ist, glaube ich, ein guter Move.
Jetzt ist Wemby nicht mehr der beste Passer in seinem Team.
Das hilft auch, wenn er der beste Vollstrecker sein soll, dass da noch jemand ist, der ihm den Ball auch geben kann.
Ja, absolut.
Ja, wie gesagt, aber die Warriors, Paul jetzt verloren, ohne jemanden zu bekommen. Die Paul-George-Geschichte hat nicht funktioniert. Sie kommen jetzt wahrscheinlich unter die Tax-Grenze, was natürlich auch nicht schlecht ist, wenn du dir überlegst, wie viel sie letztes Jahr bezahlt haben und wie das Ergebnis dann aussah am Ende. Sie haben jetzt irgendwie noch ihre Non-Taxpayer Mid-Level-Exception theoretisch, eine Bi-Annual-Exception. Wäre dann gerade interessant, was ich gelesen habe, für einen Sign-and-Trade mit Clay, also dass sie da jemanden unter Vertrag nehmen können. Aber was machen die Warriors jetzt?
Ja, gute Frage. Ist auf jeden Fall suboptimal gelaufen. Ich glaube, wenn sie tatsächlich einen Weg gefunden hätten, Paul George zu bekommen, dann wäre so echt so ein Hail Mary-Ding gewesen, wo man gesagt hätte, okay, eigentlich ist deren Ära vorbei, aber vielleicht sind sie ja nächstes Jahr dann doch auf einmal nochmal gefährlich. Aber jetzt hat das halt nicht geklappt. So die Nummer mit Clay ist durch und so die Hälfte der sonstigen Rotation konnte jetzt halt auch gerade dann bei Hoopshype oder wo auch immer lesen, ja, die wurden angeboten. Ja, ja, die waren ja halt in allen möglichen Trade-Gesprächen. Das ist für die Teamchemie, die jetzt über die letzten beiden Jahre wahrscheinlich auch nicht die Stärke der Warriors war, sicherlich auch nicht so geil. Von daher bin ich mal gespannt, was sie jetzt daraus machen. Das hier finde ich einfach noch gar nicht final zu bewerten. Man kann einfach nur so den Zwischenstand abgeben. Im Moment sieht es nicht so geil aus für sie.
Müssen aber auch noch abwarten. Vielleicht kriegen sie ja irgendwie noch hin, Zach LaVine zu holen und dann...
Das haben sie ja schon abgelehnt.
Ich weiß, aber vielleicht gibt es halt noch ein Umdenken, weil es läuft ja nicht so gut und dann muss man halt nochmal einen... Ich meine, übrigens, das Bulls-Tourette hatte ich auch schon, ich habe es ganz vergessen zu sagen, hat sich auch schon erwischt, du hast bei den Spurs von dem Bulls-Beatwriter gesprochen.
Siehst du mal.
Ja.
Es ist ansteckend.
Ja, es ist ansteckend. Ich entschuldige mich an dieser Stelle. Warriors ist abwarten angesagt. Ich habe echt, momentan sieht es halt echt sehr, sehr mau aus und ist natürlich bitter, weil ne, Stephs letzte Jahre sozusagen oder Stephs letzte Prime-Jahre oder das Ende der Prime, wie auch immer man es jetzt genau nennen will, aber das will man theoretisch ja schon maximieren. Wir wissen auch, dass sie es wollen. Sie haben es ja versucht mit Paul George. Ich bin gespannt, ob noch irgendwas um die Ecke kommt, was sie irgendwie machen können. So ein bisschen sitzen sie aber jetzt gerade in dem Boot mit den Nuggets auch, ne? So, wir haben jetzt was verloren, was eigentlich gar nicht so blöd war für uns, aber haben wir nicht den ganz großen Spielraum, um zu sagen, ja gut, dann kommt halt Spieler X, sondern ne, bei den Nuggets KCP für 3 Jahre nach Orlando, 66 Millionen. Interessant fand ich, dass ich habe gelesen, dass die Nuggets ein ähnliches Gehalt geboten haben sollen, plus auch 3 Jahre geboten haben sollen. Also, dass er dann gegangen ist irgendwie.
Ja. Ja, hat mich auch ein bisschen gewundert, als ich das gesehen habe. Aber vielleicht ist das hier dann auch so ein Ding von fehlender Wertschätzung, die irgendwie nicht frühzeitig entgegengebracht wurde. Keine Ahnung. Aber irgendwie ist es auf jeden Fall ziemlich bitter.
Ich finde das ja schon mal...
Ja, sorry, sag. Ja, ich weiß auch nicht. es ist halt gerade aufgrund dieser Situation, dass sie eigentlich wenig Ressourcen haben, um das nachzubesetzen und halt auch immer dann so auftreten mit, ja, das macht dann halt Christian Brown, guckt euch mal sein Net-Rating mit Jokic an. Das hat ja Calvin Booth auch schon vor ein paar Tagen gesagt, als es dann darum ging, ja, nee, wahrscheinlich geht KCP woanders hin. Wir werden dann schon okay sein. Das ist halt, finde ich schon ein bisschen schwierig, weil also letztendlich die Kalkulation haben sie letztes Jahr gemacht mit Bruce Brown, dass man halt dachte, ja gut, irgendwie fangen wir das schon auf. Fand ich auch da noch irgendwie vertretbar, also auch schon ein bisschen schwierig, aber irgendwie vertretbar, weil der halt eine Summe angeboten bekommen hat, die, also da wäre es, glaube ich, einfach ein bisschen übertrieben für sie gewesen, da mitzuziehen. Aber jetzt mit KCP, der war halt schon ein integraler Bestandteil und war halt schon Starter, wichtiger Verteidiger, guter Floorspacer, der halt einfach da reingepasst hat. Und dass man den jetzt auch verliert, irgendwann wird es dann schon schwierig. Und klar, Net-Ratings von Leuten, die mit Jokic zusammenspielen, sehen in der Regel gut aus, weil sie halt mit Jokic zusammenspielen und er schon Wege findet, um sie zu verbessern. Aber das heißt nicht, dass Christian Brown so gut ist wie Kentavious Caldwell-Pope. Das, ja. Also so geht's halt einfach nicht auf. Das stimmt ja nicht. Und wer weiß, vielleicht, wenn der seinen Wurf irgendwie findet und stabilisiert, dann, also das kann ja schon ein wertvoller Spieler sein. Das will ich ihm auch gar nicht streitig machen. Aber das ist meiner Meinung nach schon ein bisschen zu einfach, auf das zu verweisen und zu sagen, ja, es wird schon passen. Weil, also im Vakuum gibt dir ein KCP schon einfach deutlich mehr, als es ein Christian Brown tut.
Ja, absolut. Bin ich bei dir. Deswegen, es ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das dann einerseits dann schönreden ist oder halt irgendwie Verhandlungsposition stärken oder was auch immer. Was ich sagen wollte, ist, ich kann dieses Wertschätzungsding einerseits auf jeden Fall verstehen, weil es halt so, klar, die Organisation, du hast gewisse Vorstellungen. Andererseits habe ich dann immer so den Gedanken, so, okay, aber auf dem Court stehe ich ja mit meinen Mitspielern. Ja. Ja, jeder ist irgendwie so ein bisschen seine, wie es immer so schön heißt, seine Ich-AG, aber ich denke mir schon so ein bisschen, also irgendein Wert, also so bilde ich es mir ein, hat's ja irgendwie so dieses Band, das sich dann bildet über die Jahre. Gerade jetzt, ich meine, KCP war ja ein integraler Bestandteil so des Aufstiegs der Nuggets dann und halt auch des Championship-Runs. Und dann hast du halt irgendwie viel durchstanden und durchlebt mit Jokic, mit Murray. Und gut, Christian Brown ist noch nicht so lange dabei, aber dann hast du, oder mit Michael Porter Jr. und dann irgendwie, oder Aaron Gordon. Und dann denke ich mir so, okay, irgendwie, ja, also ich sag's jetzt wertfrei, weil ich kann es ja nicht einschätzen. Ich war ja noch nie in der Situation. Aber so dieses, ich hab da hier mein Team, mit dem ich immer zusammen bin, und denke mir, okay, und dann sagt halt da oben jemand, ja, du hast jetzt nicht unsere erste Priorität und deshalb gehe ich dann woanders hin. Ich fände es mal interessant, das mal irgendwie zu erfahren. Also wie, wo da wieder die Gewichtung ist oder wie, wie sicher ist ja auch von Spieler zu Spieler unterschiedlich, aber wie, wie man dazu kommt oder wie, warum man dann, warum dieses, dieses Wertschätzung seitens der Organisation in Form von natürlich einerseits Geld, in Form von andererseits aber, hey, dein Vertrag läuft in 8 Jahren aus, ne, wir sprechen heute schon mal drüber, ja. Übertrieben formuliert, aber halt so dieses, okay, ich war jetzt im Ranking nicht ganz vorne oder so, inwieweit, wie da die Gewichtung zustande kommt, warum das so ist oder wie dann auch die Bande innerhalb des Teams dann ist, also vielleicht ist es ja auch gar nicht so eng, weil gerade in der NBA, wo du halt schnell getradet werden kannst, wo du, weiß ich nicht, vielleicht funktioniert es einfach nur auf dem Court, wir waren nicht gut zusammen, aber eigentlich spürst du gerade dieses Band gar nicht so. Also ich fände es einfach nur mal interessant, wie das alles zustande kommt. Wie gesagt, in dem Wissen, dass jeder Mensch unterschiedlich ist und damit anders umgeht. Ja. Aber
nee, ich meine, da können ja auch viele Faktoren mit reinspielen. Das ist jetzt von mir auch eine komplett spekulative Frage, aber so der Coaching-Stil von Michael Malone ist ja, glaube ich, schon auch fordernd. Also der ist ja schon auch jemand, der ziemlich klare Ansagen macht, Spieler ziemlich doll und laut auch kritisiert und so. Vielleicht ist das auch was, wo man nach ein paar Jahren dann irgendwie denkt, okay, habe ich jetzt miterlebt und jetzt gehe ich auch mal wieder woanders hin. Ja. Keine Ahnung. Aber ich glaube, bei KCP ist es vielleicht auch einfach ein bisschen so, der wurde ja in seiner Karriere schon ein bisschen rumgeschickt, ne? Also schon ein paar Mal getradet und so. Und irgendwann willst du, also ich glaube, auch wenn das dann von außen so wirkt, als wäre eigentlich Denver so ein bisschen Basketball-Nirvana die letzten Jahre gewesen, weil halt einfach so, die haben ihre Abläufe, die spielen wunderschönen Team-Basketball, das sieht irgendwie alles so harmonisch und gut aus. Vielleicht ist da, also ja, setzt man da so ein bisschen so eine Loyalität voraus, die aber den Spielern ja eigentlich auch nicht entgegengebracht wird. Und vielleicht führt ihnen das dann dazu zu sagen, okay, dieses Team, also in dem Fall Orlando, hat sich frühzeitig um mich bemüht. Ich glaube, ich passe da rein. Das sieht für mich nach einer spannenden Herausforderung aus. Was soll's? Probiere ich jetzt mal als nächstes aus. Also ja. Ich würde ihm das jetzt auch nicht übel nehmen oder so. Ich glaube, nee,
überhaupt nicht.
Für Denver ist es halt ein krasser Verlust.
Ja, nee, voll. Deswegen war auch absolut wertfrei gemeint, sondern einfach nur so halt aus Interesse, weil man halt immer halt hört von diesem Anerkennung und aber andererseits denken, okay, du hast ja auch noch deine Teamkollegen quasi. Ganz kurz, bevor wir zu Denver kommen, weil natürlich Maximil, bitte, du hast gesagt, passt ganz gut rein, ne? Für Orlando, du bekommst einen mit Erfahrung, der werfen kann, also über die letzten 4 Jahre 40% von draußen geworfen. Klar, Playoffs lief jetzt nicht so gut, aber grundsätzlich kann verteidigen, gibt dir Spacing, das so soll sein. Und sie haben das, sie konnten dann nicht mehr bei Paul George mitbieten, aber sie haben immer noch 30 Millionen an Cap Room. Also
ja, da also geht noch was. Beispielsweise für Hartenstein wäre da noch Geld übrig.
Ja.
Und dann, was ich dann auch noch gelesen hatte, war, dass dann eine Möglichkeit wäre, Wendell Carter zu traden, an dem die Pelicans zum Beispiel interessiert sein sollten, was ich wiederum auch dort einen guten Fit finden würde. Ja,
absolut.
Aber da könnte man auch hier dann nochmal schauen, was kriegt man dafür zurück und so. Also sie sind da auch noch nicht am Ende ihrer Offseason angelangt, aber diesen Schritt finde ich auf jeden Fall auch ganz gut, auch wenn KCP dir jetzt nicht dieses Thema löst, dass jemand irgendwie am besten auch noch ein bisschen Struktur in die Offense bringen sollte, aber er bringt viel von dem, was die brauchen. Also guten Floorspacer, guten Verteidiger, der da mit den anderen gut auf dem Court stehen kann, der auch also in Small-Ball-Lineups, sage ich mal, eins aufrücken könnte und auf der 3 spielen könnte. Und ja, einfach ein klares Upgrade gegenüber Gary Harris ist, der ja bisher diese Rolle mehr oder weniger eingenommen hat, als der designierte Veteran 3-and-D-Guy. Da ist KCP halt einfach besser.
Absolut. Deswegen hat ihn Denver ja auch sehr gern gehalten. Jetzt verliert halt, du hast ja schon gesagt, Denver den nächsten wichtigen Baustein seines Teams ohne Gegenwert. Christian Braun hast du erwähnt. Peyton Watson, natürlich ganz anderes Profil, haben wir auch schon mal gesagt. Wir haben ja eigentlich alles schon mal so ein bisschen durchexistiert, als wir darüber gesprochen haben, dass Denver ihn eventuell verlieren könnte. Oder was das dann irgendwie, so, jetzt sind sie an dem Punkt. Was machen sie jetzt? Gibt eben diese Gerüchte oder diese Nachrichten, dass man gegenseitig interessiert sei, dass Russell Westbrook irgendwie Richtung Denver kommt. Das ist natürlich dann eher so ein bisschen die Backup-Point-Guard-Geschichte, dass du da jemanden hast. Finde ich jetzt gar nicht so uninteressant, dass du jemanden hast, der mit Energie spielt. Das ist natürlich ein geiler Kontrast zu Jokic dann, der wilde Russ und auf der anderen Seite Mr. Maximale Kontrolle irgendwie. Aber sind wir jetzt an dem Punkt, ich meine, es ist ja nichts muss passieren oder so, aber an dem jetzt so Denver intensiver überlegt, ob sie nicht doch noch diesen größeren Move gehen, einfach weil sie jetzt deutlich schlechter geworden sind, weil sie jetzt auch jemanden halt wirklich, jetzt haben sie einen Starter verloren und wir haben ja darüber gesprochen, wie gut diese Starting Five ist. Und solange sie diese Starting Five haben, dass da viel möglich ist, dass sie auch durch die Bank, dass sie dann schon irgendwie überstehen können. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Es passt jetzt nicht mehr so gut. Egal, ob du jetzt Brown reinpackst, ob du Peyton Watson reinpackst, niemand hat für dieses Profil von KCP so aus, wie es getan hat. Klar, was Neues kann auch, es kann auch was Neues entstehen, will ich gar nicht ausschließen. Aber ist man jetzt, dann kann jetzt schon der Punkt erreicht sein, okay, wir machen jetzt doch was Größeres. Also sprich Michael Porter Jr., der ja jetzt, gab es ja auch schon Berichte jetzt, dass er nicht untouchable sein soll, was alles heißen kann und nichts heißen muss.
Ich halte es nicht für unmöglich. Es ist aber halt ein bisschen kompliziert wahrscheinlich, einfach da einen Gegenwert zu bekommen, der dich dann wirklich rund macht, also der dich besser macht und deine Rotation wirklich erweitert. Sie können natürlich auch sagen, und also letztes Jahr hörte sich das schon ein bisschen so an, als wäre das eigentlich ihr Approach, dass sie halt die jungen Spieler, die sie jetzt haben, und das sind ja nicht nur Brown und Watson, sondern das ist dann auch ein Julian Strother, dass sie die halt fördern und darauf hoffen, dass die halt diese Rollen übernehmen können, um einfach ihr Fenster zu verlängern. Gleichzeitig ist Denver auch, und das muss man, glaube ich, jetzt, nachdem es 2 Jahre in Folge passiert ist, offiziell so sagen, auch nicht gewillt, finanziell alles zu machen, sondern halt schon eher da ein bisschen vorsichtiger unterwegs, um nicht zu sagen geizig. Und sie tun nicht das Allerletzte, um ihre Leute zu halten. Und ich glaube, also deswegen, das spielt dann natürlich immer dabei mit rein, ob sie jetzt mega aggressiv unterwegs sind, um ihr Team noch irgendwie zu verbessern. Oder ob sie halt mehr sagen, nee, wir haben ja trotzdem irgendwie einen sehr guten Kern. Haben sie ja auch immer noch, muss man sagen. Also bei Murray gibt es ja auch gerade Vertragsverlängerungen, die noch nicht, Gespräche über eine Vertragsverlängerung, die noch nicht abgeschlossen sind.
Abgeschlossen,
Gott, richtig. Ich kann reden, manchmal. Die haben ja immer noch, wenn man so will, eine Big Four, die immer noch gut ist. Also sehr gut mit Gordon, mit Jokic, mit Murray und mit Michael Porter. Und so die Hoffnung, unsere jungen Dudes, die werden das schon irgendwie auffüllen können. Plus wir haben dann noch Westbrook, plus wir haben vielleicht noch irgendwie einen weiteren Veteran und das bringt uns dann ans Ziel. Das kann man sich schon auch einreden. Ich weiß auch gar nicht, ob ich Ihnen da jetzt zwingend widersprechen würde.
Nee, also, absolut.
Wir müssen mal gucken, wie das jetzt in 1-2 Wochen aussieht, wenn die Offseason so mehr oder weniger durch sind, wo sich Denver dann einordnet. Aber sie haben ja immer noch krasse Argumente für sich. Deswegen weiß ich nicht, ob es da jetzt den Panik-Move gibt oder so. Aber sie sind sicherlich, also es macht schon Sinn für sie nicht zu sagen, Porter ist untouchable, sondern halt eher zu sagen, für das richtige Angebot können wir da gerne drüber sprechen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es ein Angebot oder ob es eine Möglichkeit für sie geben wird, die sie wirklich lohnt und die sie dann als gut genug erachten, um ihn dann abzugeben.
Ich könnte mir halt vorstellen, dass er für sein Wert für sie halt höher ist als jetzt potenziell für ein anderes Team. Einfach weil er ja quasi theoretisch ein bisschen überqualifiziert sein könnte. Also klar, in den Playoffs hat es jetzt nicht richtig funktioniert, aber ein anderes Team muss ja, damit Denver wirklich hinten raus besser dasteht, muss ja in Michael Porter was sehen, was er jetzt gar nicht unbedingt spielen muss in Denver. So denke ich zumindest. Also jemanden, dem du noch mehr den Ball in die Hand geben kannst. Und wir haben ja über die letzten Jahre schon immer wieder so diesen Punkt gehabt, dass wenn er selber für sich kreieren muss, dass das nicht mal zu 100% funktioniert. Wie gesagt, die zweite Runde gegen Minnesota, damit ist jetzt so wahrscheinlich, wenn sich Teams das genauer anschauen, wird das Interesse jetzt nicht in die Höhe steigen, beziehungsweise werden Teams nicht sagen, ja, wir geben euch, keine Ahnung, 2 sehr, sehr gute Rotationsspieler, die euch jetzt weiterbringen. Von daher ist eben die Frage, wie du sagst, ergibt es überhaupt Sinn oder ist Fördern plus Vertrauen in jungen Spieler jetzt irgendwie der Weg? Und das ist, ich meine, wir reden ja immer relativ begeistert von Peyton Watson. Klar, auch weil einfach so ein bisschen so ein Stück Anarchie mit reinbringt. Aber ja, wenn du das irgendwie noch mehr kanalisieren kannst, wenn der Wurf sich dann irgendwie noch ein bisschen, das ist immer so ein Zusatz, wenn der Wurf sich entwickelt. Bei wie vielen Spielen haben wir schon gesagt, wenn der Wurf sich entwickelt und der Wurf hat sich vielleicht mal eine Saison entwickelt. Es reicht ja vielleicht auch für eine Saison, ne? Dann wirst du Meister. Dann ist es wieder ein bisschen schlecht, aber es klappt halt auch oft genug nicht, würde ich damit sagen.
Bei Michael Kidd-Gilchrist hoffen wir immer noch drauf.
Ja, doch.
Ja. Weil super Verteidiger.
Ja, weil super Verteidiger.
Der könnte irgendwann 3&D sein.
Ja. Aber genau, also vielleicht ist das einfach wirklich der Weg zu sagen, die Jungen machen das und Peyton Watson. Vielleicht sieht es dann einfach anders aus als vorher. Wir kennen jetzt das, wir fanden das ziemlich gut. Es hat auch ziemlich gut funktioniert mit einer Meisterschaft. Vielleicht gibt es aber so eine Art internes Retooling. Und dann sind sie wieder, dann wussten wir es vorher nicht, dass sie Meister werden, aber dann werden sie am Ende vielleicht doch Meister, einfach weil sie Jokic, Murray haben, plus dann außenrum Leute, die ja sehr gut ihren Beitrag leisten. Man weiß es nicht, ne?
Ja, mal gucken. So für den Moment sehen sie auf jeden Fall eher wie ein Verlierer aus, aber ja. Das letzte Wort ist ja auch noch nicht gesprochen.
So ist das, so ist das. Vielleicht wollen sie auch Zach LaVine. Nächstes Ding. So, was haben wir noch? So ein paar Deals, oder? Die so verkündet wurden in letzter Zeit.
Jonas Valanciunas, 3 Jahre, 30 Millionen in Washington. Der neue Mentor für Alex Sarr.
Richtig.
Sarr.
Kann auch ein bisschen neben ihm spielen vielleicht mal, ne, damit ich nur Center spielen muss. Rebounding war ja auch nicht die Stärke der Wizards.
Jetzt haben sie einen richtigen Brummer.
Jetzt haben sie einen Brummer.
Den Brummer.
Den Prototypen des Brummers, ja. Das stimmt.
Ich fand es aber interessant, weil es ja auch hieß, dass die Lakers den eigentlich ganz gerne gehabt hätten. Und der hat ja jetzt nicht für wahnsinnig viel Geld unterschrieben. Es ist jetzt nicht so dieser Shit-Team-Overpay, den man sonst des Öfteren mal sieht, warum dann jemand, der eigentlich ein guter Spieler ist, zu einem Team geht, was über die nächsten Jahre absolut nichts reißen wird.
Ja.
Aber, also wer weiß, vielleicht war auch dieses Interesse der Lakers gar nicht so seriös, wie es berichtet wurde. Aber hat mich auf jeden Fall heute Morgen so als erstes schon ein bisschen überrascht zu sehen.
Ja.
Ist ja schon immer noch einer der besten Low-Post-Center. Der ist natürlich für die moderne NBA nicht der beste Verteidiger, weil er halt einfach in Space schon seine Schwierigkeiten hat, aber er gibt ja offensiv schon echt noch einen ziemlichen Wert, und dass da so schnell eine Einigung kommt mit einem Team, wie gesagt, wie Washington, was nicht ganz weit oben mitspielen wird, hat mich schon ein bisschen überrascht.
Ja, durchaus. Ich meine, die Lakers mussten ja erstmal vor der eigenen Haustür kehren quasi, Max Christie verlängert, 4 Jahre, 32 Millionen. Da war ich jetzt kurz so ein bisschen überrascht, weil Max Christie jetzt nicht die ganz große regelmäßige Rolle gespielt hat, gerade auch so in den Playoffs. Also, und
hat aber auch erst 2 Jahre gespielt. Sagen wir mal, wenn er Patrick Williams wäre, dann hättest du jetzt gesagt, dass er Schnapper des Jahrtausends.
Entschuldigung, also Patrick Williams hat ja schon deutlich mehr gezeigt als Max Christie.
Ja, hat aber auch schon deutlich mehr Zeit dafür, um was zu zeigen als Max Christie.
Ja, das stimmt. Wir haben uns doch vorher auf 3 Jahre geeinigt, dann ist es 1 Jahr mehr. so viel mehr. Und, beziehungsweise,
war mit mir hast du dich nicht darauf geeinigt. Du hast das einfach nur behauptet.
Ja, du hast dann gesagt, ja, stimmt.
Weil ich weiterreden wollte.
Ja, naja, das kommt jetzt. Das ist eine billige Ausrede. Ist das.
Ja, aber im Prinzip ist es so.
Ne? Aber willst du nicht Max Christie? Passt es für dich so? Oder, also ist keine Kritik, weil keine Ahnung, mein Entwicklungspotenzial und so ist ja ein Ding, und die Lakers kennen Max Christie deutlich besser als ich. Deshalb, bei jungen Spielern bin ich da sowieso gern vorsichtig zu sagen, was machen die da? War jetzt einfach nur überrascht, dass halt jemand, der jetzt noch nicht die große Rolle oder halt der, dem sie es bis jetzt nicht zugetraut haben, ihnen wirklich zu helfen in den Playoffs, dass da so schnell so eine langfristige Verlängerung kommt. Aber kann natürlich gut funktionieren. Also,
ne? Ja, ich glaube, also ich stehe dem Ganzen einigermaßen neutral gegenüber. Also bisher natürlich noch nicht so viel gezeigt, also da gebe ich dir schon recht, aber ist auch noch jung, hat bisschen Zeit, hat, finde ich, auch ganz gute Ansätze gezeigt.
Ja.
Und er war halt so einer von diesen Second-Round-Picks, die halt schon nach Jahr 2 restricted werden. Und da bist du halt etwas früher dann unter Zugzwang, irgendwie eine Entscheidung zu treffen. Aber ich glaube, das ist schon okay, weil einfach auch diese Summe, 4 Jahre, 32, so, wenn der Salary Cap jetzt jedes Jahr um 10% ansteigt, dann sind halt so 8 Millionen Durchschnittsgehalt dann bald halt auch einfach wirklich nicht mehr viel. Und dann ist es, glaube ich, okay. Wie gesagt, neutral. Kann auch sein, dass er sich nicht zu einem guten Spieler entwickelt und dann ist es halt so. Aber ich glaube, die Chance ist schon, dass es okay altern wird, ja.
Ja, Salary Cap, ne? Wurde jetzt auch offiziell bekannt gegeben. 140,588 Millionen für die kommende Saison. Bisschen weniger als erdacht, erhofft. Ich glaube, 141 Millionen war irgendwie so die Projektion, beziehungsweise nicht die, also die Projection, die Voraussage. First Apron bei 178,132 Millionen, Second Apron bei 188,931 Millionen. So sieht das aus. Da kannst du schon mal 8 Millionen reinquetschen.
Ja, aber wenn wir schon bei Second Apron sind und das genannt haben, Phoenix Suns, Royce O'Neal ist, wo habe ich es jetzt stehen? Ah ja, 4 Jahre, 44 Millionen. Was für sie halt alternativlos war, weil sie ihn nicht anderweitig hätten ersetzen können, was für ihn super ist, weil gute Verhandlungsposition.
Ja.
Und wenn ich es richtig im Kopf habe, ist allein für das erste Jahr, wo ja sein Gehalt eigentlich 11 Millionen sind, aufgrund der Luxussteuer, die sie da drauf zahlen, sind es, glaube ich, dann irgendwie über 60 Millionen in Wirklichkeit. Über 60 Millionen letztendlich. Weil halt so dieser Multiplikator so hoch ist für Second-Apron-Teams. Also ja, aber also ich meine, alle anderen würden sie um die Situation beneiden. Ja. Eric Gordon haben sie verloren, dafür haben sie Mason Plumlee bekommen. Das sind, glaube ich, die Suns-Deals, die es bisher so gegeben hat. Ja. Also alles geil.
Eubanks. Ah, ja, alles geil. Ja,
wir halt haben dich diese Gerüchte, die da aufgekommen sind, kurzzeitig mit, dass Houston für KD traden will und so, hat dich das in irgendeiner Form tangiert? Dachtest du, da kommt was, da passiert was?
Ich habe schon ein bisschen, ich habe schon kurz drüber nachgedacht, aber man kann ja auch noch was kommen. Also der jährliche KD-Trade steht uns ja noch bevor. Nein.
Ja.
Aber
normalerweise kommt er ja erst während der Saison, ne?
Ja, genau. Aber ja, keine Ahnung, ich finde Phoenix irgendwie, es passt. Also es ist halt irgendwie, keine Ahnung, ich meine, die Selbstwahrnehmung, zumindest die öffentlich vorgetragene Selbstwahrnehmung, ist sehr interessant. Ich weiß nicht, ob sie irgendwie Möglichkeiten haben, sich so ein bisschen vorwärts zu bewegen, da irgendwie alles ein bisschen zu glätten und dann vielleicht doch besser dazustehen. Gesundheitliche Fragen bleiben halt einfach. Bradley Beal wissen wir. Also keine Ahnung. Irgendwie die Suns.
Vergessen wir die Suns.
Suns sind aber für mich wie für dich die Bulls. Also
gut für Houston auf jeden Fall erstmal, dass sie sich aus Brooklyn die Picks geholt haben, ja, um dann die Suns-Zukunft zu shorten, nachdem sie vorher die Netz-Zukunft geschortet haben.
Ja.
Aber auch
für die Netz wiederum gut, dass sie ihre eigenen Picks haben. Weil sie
jetzt genau, das gehört zum Bridges-Deal natürlich noch
dazu. Genau,
das sonst ja alles für sie auch keinen Sinn ergeben hätte. Ja. Aber dadurch, dass sie jetzt ihren eigenen Pick für das nächste Jahr haben, können sie vollkommen in den Tank-Modus gehen.
Fold for flag.
Genau.
Ja.
Fold the flag ist vielleicht auch. Naja, aber da müssen wir auch mal gucken, was mit Finney-Smith und Johnson und Schröder und so passiert, ob da was passiert. Aber hat für die Nets auf jeden Fall Sinn ergeben. Also gerade, wenn man bedenkt, dass sie dafür 45 Milliarden Erstrunden-Picks für Mikal Bridges bekommen haben, dann
eben.
Good job.
Good job, man. Obi Toppin. 4 Jahre 60 Millionen.
Für Yuki. Da habe ich erst ein bisschen gestutzt, weil ich dachte, das wirkt mir schon recht viel. Aber er hat eine gute Saison gespielt, er passt da gut rein, von daher.
Ja, ich finde es auch nicht übermäßig viel, muss ich sagen.
Nee, es ist schon irgendwie, also er wird's, kann schon gut sein, dass es rechtfertigt, gerade halt, wie gesagt, wenn der Cap so ansteigt. Ich dachte mir nur, sie haben ja jetzt auch gerade relativ viel Geld für Siakam bezahlt. Sie haben auch noch Jairus Walker in der Hinterhand, den sie letztes Jahr an 7 gepickt haben und der ja eigentlich auch dieses Positionsprofil so ein bisschen übernehmen soll. Und da mal gucken, aber Toppin hat ja in den Playoffs gut funktioniert. Also er hat auch sowohl auf der 4 als auch auf der 5 gespielt, hat ihnen ein bisschen positionelle Vielseitigkeit gegeben. Also mit seiner Athletik und seinem Transition-Fokus passt er natürlich auch gut zu Halliburton. Also ist okay. Wie gesagt, ich habe nur erst gedacht, so 60 Millionen für Toppin sieht mir irgendwie viel aus, aber je mehr ich drüber nachdenke, passt schon.
Ja, nee, finde ich auch. Also gerade auch mit seiner Energie und so, hat schon wirklich einen guten Beitrag in den Playoffs geleistet und das wird dir dann schon gern auch entlohnt. Also weil du halt schon nicht auf der großen Bühne gezeigt hast und gezeigt hast, dass du da dem Team helfen kannst. Kevin Liebe, 2 Jahre 8 Millionen in Miami.
Das ist natürlich die wichtigste Vertragsverlängerung der Heat, die wir über die letzten Tage gesehen haben.
Ja. Möchtest du noch kurz 2 Worte zu Bam Adebayo verlieren?
Ja, auch hier, good job. Das sind die 2 Worte, reicht ja.
Ja, absolut. Jimmy Butler, vielleicht noch ganz kurz, dass er keine Verlängerung unterschreibt, quasi letztes Vertragsjahr. Und damit so den Heat so ein bisschen Leverage genommen hat, was ein Trade angeht, ne?
Ja, also schon. Ich meine, sie können ihn immer noch traden, das geht schon, aber
aber Teams wissen halt nicht, dass er bei ihnen verlängert dann.
Ja, klar, das stimmt schon. Aber ich weiß nicht, das wäre ja sonst jetzt auch nicht wirklich anders gewesen. Also er hatte für nächste Saison noch eine Option, ne? Jetzt stand er ja sowieso noch unter Vertrag.
Ja, genau. Also nach der Saison hat er die Player-Option dann.
Genau. Also so viel hat sich, finde ich, dadurch jetzt nicht verändert, aber er hat wohl für sich entschieden, dass er halt, egal wo es hingeht, halt einfach ein Bounceback-Year haben will und zeigen will, dass er halt nochmal großen Deal wert ist. Mal gucken, ob er das dann in Miami tut oder woanders. Aber erstmal wichtig, dass sie halt Bam gehalten haben, weil auf den kann man sich wenigstens verlassen.
Sprach Pat Riley.
Eben.
Emmanuel Quickly, 5 Jahre, 175 Millionen Verlängerung in Toronto.
Ist viel, aber mussten sie wahrscheinlich machen, ne?
Ja. Weil sie ja, das ist halt immer so das Ding bei so großen Trades für auslaufende Verträge, ne? Da bist du so ein bisschen unter Zugzwang. Dann vielleicht die ein oder andere Million mehr zu bezahlen, als du sonst eventuell getan hättest.
Ja. Ja, also es ist schon viel. Es kann sein, dass das rechtfertigt. Aber sie mussten es machen. Sie haben ja auch mit Barnes verlängert. Das ist jetzt halt so ein bisschen die Achse, die es irgendwie reißen soll. Mal gucken, wie gesagt. Ich halte von Quickly schon einiges.
Das ist trotzdem
viel. Aber mal gucken.
Interessanter, dass DeJounte Murray, verdient halt im Schnitt deutlich weniger als Quickly jetzt, ne? Also das ist so ein Faktor, finde ich, bei dem Pelicans Trade, dass Murray ja, glaube ich, noch 3 Jahre unter Vertrag steht, dann eine Player Option hat und ich glaube 27 Millionen im Schnitt verdient oder 27,5 im Schnitt.
Ja, also kommende Saison sind es, glaube ich, 25.
Ja, genau. Dann geht es hoch bis auf knapp 29, glaube ich, oder so. Und dann aber ist auf jeden Fall auch aus der
Perspektive. Fairer Vertrag für einen Spieler von der Qualität auf jeden Fall.
Absolut, absolut. So, haben wir noch irgendwas sonst an Gerüchten oder an Verlängerungen, die ich gerade übersehen habe? D'Angelo Russell zieht noch seine Option. Kann aber weiterhin sein, dass er getradet wird, weil die Lakers sich überlegen, wie hoch das Ceiling von einem Reeves Russell Backcourt ist, also das ist noch nicht ganz sicher.
Könnte ja auch, glaube ich, in einem Deal für Clay passieren, ne? Aber also muss Welt, nichts quasi, damit zu tun haben, aber ja, genau, das hat ja schon einmal so gut funktioniert. Ja. Sonst, Verträge haben wir, glaube ich, alle genannt. Die Gerüchte, die ich mir aufgeschrieben hatte, haben wir auch genannt. Ein Deal, den wir noch nicht hatten, war Avdija zu den Blazers. Ich bin schon ein bisschen überrascht, weil ich Avdija gut finde und der spotbillig ist, sage ich mal.
Spotbillig, ja. Ja, habe ich am Freitag auch kurz 2 Sätze, genau.
Ach ja, so, ja.
Ja, okay. Genau. Aber also passt eigentlich für Portland, oder? Also ich meine, du hast halt, also gerade auch sowas, was Kaderstruktur angeht, ergibt da ja Sinn.
Ja, irgendwie schon. Und gleichzeitig hätte ich auch gedacht, eigentlich wäre das einer, der könnte auch einem guten Team helfen.
Das ist natürlich, steht auf dem anderen Blatt, klar.
Deswegen habe ich eigentlich gedacht, dass eher da jemand versucht, den zu kriegen. Aber so hatten halt Portland. Er ist auch immer noch jung genug, dass er dort halt irgendwie mitwachsen kann und so. Ja. Also ist schon irgendwie okay. Aber wie gesagt, mich hat es voll überrascht, dass das Team ist, was ihn dann letztendlich bekommt.
Mich auch tatsächlich. Mich auch. So, dann schauen wir jetzt mal so ein bisschen was. Also ein paar große Fische, sprichwörtlich im Fall von Isaiah Hartenstein, sind ja noch auf dem Markt. DeMar DeRozan ist ja auch noch nichts passiert, ne? Können sie auch noch Dinge tun. Wie gesagt, Zach LaVine, müssen erstmal sortieren, die ganzen Interessenten, um dann das beste Angebot für sich rausfischen zu können. Wir bleiben einfach dran, würde ich sagen, oder?
Ja, ich gehe auch mal davon aus, dass wir uns in dieser Woche nochmal hören werden.
Ja, würde mich sehr überraschen, wenn es nicht so wäre. In diesem Sinne bedanken wir uns damit vorläufig für eure Aufmerksamkeit und hoffen natürlich, dass wir uns im Laufe der Woche nochmal hören. Solltet ihr gerade zum ersten Mal dabei gewesen sein, gar kein Problem. Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Amazon Music, YouTube. Ihr könnt uns überall abonnieren, überall zuhören. Ihr könnt uns folgen auf X, auf Instagram und auf unserer Patreon-Seite vorbeischauen. Da kann es nämlich auch sein, dass es extra Content gibt. patreon.com/Korbiger Podcast und Korbiger mit. Richtig. Dort gibt es eben extra Content für all diejenigen, die uns mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Vielen Dank an euch alle. Jetzt schauen wir einfach mal, was so passiert noch in den kommenden Tagen. In diesem Sinne, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen, kommt gut in die Woche und bis bald hoffentlich. Eingehauen.